Moin und herzlich willkommen. Es ist mittlerweile die 21. Folge schon des Heißeis-Podcast Junk Miles. Und wie ihr das gewohnt seid, begrüßen euch heute meine Wenigkeit. Ich bin der Björn und mir gegenüber digital natürlich weiterhin. Moin Daniel.
Guten Morgen.
Daniel, das wird heute der letzte für uns beide, der letzte Podcast aus dieser ekeligen Homeoffice, gezwungenen Homeoffice-Situation sein. Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, weile ich in kanarischer Sonne und wenn ich wiederkomme, versprochen, ist das hier mit Corona fast vorbei. Das wird fast vorbei sein.
Du bist ein Optimist.
Ja, es nützt nichts, wenn wir da jetzt immer, wenn wir das so machen wie die Bundesregierung und immer nur sagen, ach übrigens nochmal 4 Wochen. Ah, ja. Warte mal, nochmal 4 Wochen, sondern hiermit ist das erklärte Ende. So, ich komme zurück am 12.3. Ich werde zurückkommen, da werde ich nicht mehr in Quarantäne müssen, weil die Kanaren kein Risikogebiet mehr sind. Und ich werde zurück nach Deutschland kommen und als erstes in eine Kneipe gehen. Einfach, weil ich es kann und weil die Situation es hergibt.
Gut, das ist gut, aber du musst dann über Katar fliegen, glaube ich.
Für damit die Kneipe.
Damit du nicht in Quarantäne musst, oder?
Ich weiß nicht, ob man in Katar so ganz, sagt man in Katar oder auf Katar? In Katar, ne?
In Katar, ja.
Eines der Emirate, wie auch immer.
Ja,
erstmal herzlich willkommen auch allen da draußen zum erneuten Lauschen, ja?
Ich bin ja etwas traurig.
Warum?
Du hast mir irgendwie Mozart-Kugeln vergönnt.
Also,
du hast mir im Endeffekt, du hast einem unserer Hörer, der mir unbedingt Mozartkugeln schicken wollte, versagt, mir zu schicken, weil ich eh schon Gewichtsprobleme habe.
So, lass uns das mal ganz kurz glatt ziehen, damit wir hier, wir haben auch einen gewissen inhaltlichen Anspruch in dieser Sendung hier. Was genau habe ich geschrieben?
Ich habe es leider Gottes verdrängt, aber du hast irgendwie gesagt, es wäre nicht nötig. Und der wollte mir original Mozartkugeln schicken und du hast irgendwie gesagt, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war es wörtlich übersetzt so, es tut nicht Not, ich müsste auf mein Gewicht achten. So kam es jedenfalls bei mir an. Ist ja auch egal.
Ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht so viel Bezug genommen habe zu deinem Körpergewicht. Das will ich nicht tun.
Vielleicht zu meiner Körpergröße in Abhängigkeit meines Gewichts, weil ich ja einfach zu klein für mein Gewicht bin.
Das ist ja oft das Problem, ne?
Ja, genau. Hätte ich die Größe eines deutschen Sprinters, der seine Karriere beendet hat, dann wäre das mit meinem Gewicht gar nicht so schlimm, weil der ist... Der kann sich das erlauben, aber gut, der kann es halt, so wie du.
Ich habe gestern das erste Stückchen Süßigkeit gegessen dieses Jahr. Ich habe gestern ein Stück Kinderschokoladeriegel gegessen.
Das ist jetzt ein Dauerwerbeblock.
Ja.
Ja, bei uns gab es selbstgemachte Brownies gestern zum Thema, nur da hat...
Der Kinderriegel hat 70 Kalorien, ich habe den natürlich eingegeben dann und bin trotzdem nicht über mein Kalorienlimit gekommen von 2200 Kalorien in Abhängigkeit meiner Energieverfügbarkeit natürlich, alles passend ausgerechnet und so. Und ich hatte noch 200 Kalorien offen gestern Abend und dachte so, ach komm, jetzt gönne ich mir mal was. Und dann habe ich einen kleinen Riegel gegessen, 70 Kalorien, ich kann es nur nochmal sagen. Ich hätte sogar 2 essen können, aber das wäre mir ein bisschen zu drastisch gewesen.
Naja, es war aber jetzt auch gemein deinem Blutzuckerspiegel gegenüber, gell? Also ich meine, sind ja nicht nur die Kalorien, sondern auch die sensationelle Beeinflussung deines Insulinspiegels. Deswegen versuche ich ja den ganzen Tag über mit Zucker diesen Insulinspiegel konstant hochzuhalten.
Ja, das ist eine gute Idee. Das ist grundsätzlich immer super, so einen hohen Blutzuckerspiegel und so weiter zu haben, für die Kognition auch ganz toll und für diese Sache mit dem Heißhunger und so, ne?
Ja.
Aber ich
sag
mal,
du hast dann keinen Heißhunger mehr, du hast durchgehend Hunger.
Ja, ja.
Also ich würde gar nicht mehr davon ausgehen, dass du Heißhunger hast, sondern du kannst die ganze Zeit halt essen. Und wenn du das dann mit der sensorischen Sättigung gut hinbekommst zwischen süß und salzig, dann läuft es im Endeffekt. Dann läuft es vom Aufstehen bis ins Bett gehen. Also
das sind richtig gute Tipps, die heute weitergegeben werden an die Hörer.
Ja, ich wollte dir einfach Tipps fürs Trainingslager mitgeben.
Ja.
Weil oftmals ist es ja so, dass man ja auch durch falsche Annahmen lernt.
Mhm. Also. Und jetzt hast du dir gedacht, ich kann zum Beispiel lernen, dass ich jetzt hier nach Lanzarote fliege und meinen Athleten erkläre, um den Blutzuckerspiegel immer schön sauber hochzuhalten, bitte immer fleißig Säfte wie Mezzomix trinken und sowas, oder was war jetzt
zum Beispiel, ja.
Sehr schön.
Ich weiß es auch nicht, ich wollte einfach ein bisschen rumblödeln.
Carsten Köhler, Carsten Köhler hat früher zu mir gesagt, das war einer seiner Sätze, ich habe es noch genau im Ohr, zu meinen Studentenzeiten, also mittlerweile auch schon leider sehr lange her, als er noch mein Dozent in diversen Ernährungskursen gewesen ist, dass das Beste am Recovery Shake grundsätzlich immer die Milch ist. Und ich sag mal, da eine kleine Abwandlung halt, ne, das Proteinpulver rauslassen, den Kakao reinkippen, dann haben wir es ja eigentlich schon. Ne? Aber ich sag mal so, die wichtige Basis, liebe Grüße Carsten, die ist doch gleich, oder? Kann keinen allzu großen Unterschied machen.
Schön.
So, ich bin jetzt sehr gespannt, wie wir jetzt die Überleitung hinbekommen. Wir haben uns nämlich heute vorgenommen, wir machen einfach keine. Ich überleite einfach so, wie ich das gerne hätte hier. Haben uns nämlich heute vorgenommen, nachdem wir ja schon eigentlich ja so diverse Male, ich habe schon mal so Begriffe in den Raum geschmissen wie H+-Ionen. Wir haben beim letzten Mal über Magnesium und Muskelkontraktionen gesprochen.
Und die dämpfende Wirkung, ja.
Ja, das können wir heute vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter betrachten, wenn wir soweit kommen, thematisch. Als aber auch, wir waren so beim Thema Trittfrequenz, haben wir so auch so gerne mal sowas wahrscheinlich in den Raum geschmissen wie irgendwas mit Neuro, also neuromuskulär, neurologisch und so weiter und so fort. Und eigentlich ja nochmal ein ganz schöner Punkt, um das eigentliche Thema Ermüdung nochmal so ein bisschen genauer zu thematisieren. Und mit Ermüdung ist jetzt nicht deine heutige Grundstimmung hier gemeint. Und wir beziehen uns auch nicht auf sowas wie, also sagen wir es anders, das englisch-amerikanisch anerkannte Wort für diese Form der in Klammern muskulären Ermüdung, die wir jetzt gerade meinen, wäre das Wort Fatigue. Und Fatigue ist aber auch, also gibt es auch in deutscher Umgangssprache und nicht nur in Umgangssprache, sondern halt auch wissenschaftlich benutzt, relativ viel auch so im medizinischen Bereich oder wahrscheinlich auch psychologischen Bereich, behaupte ich mal, dass das so mit so einer allgemeinen Ermüdung einhergeht. Und das gibt es sogar auch als Krankheitsbeschreibung für Ermüdungssyndrome und so weiter und so fort. Das ist das, was wir heute nicht meinen, sondern wir reden eigentlich vorrangig über muskuläre Ermüdung und wie sie denn eigentlich so entsteht.
Daniel, da hätte ich jetzt gleich eine Frage.
Bitte, dafür bist du hier.
Ja, Radprofis sprechen öfter mal davon, wenn sie vom Training kommen, dass sie ein wohliges Gefühl haben und ihre Beine brummen. Ja?
Geil, ich versuche hier, fachlich habe ich mich vorbereitet und so weiter und so fort. Ich habe in den letzten Artikeln, die ich gelesen habe, aber nichts vom Brummen gefunden.
Nee, also so nach dem Motto, ein Training fühlt sich dann gut an, wenn man dann leicht erschöpft ist und die Beine brummen. So, jetzt klingt es, wenn das ein Profi sagt, ich glaube, John Degenkolb hat mir das mal gesagt oder auch geschrieben,
dann wird
klingt
es
immer ganz, ganz nett, so nach dem Motto. Wenn jetzt so ein Hobbysportler wie ich trainiert, dann sind die Beine dann hinterher irgendwie fühlen sich, also ich würde nicht sagen, dass sie brummen, sondern sie haben so einen leichten Schmerz, sie tun leicht weh. Es ist aber nicht der klassische Muskelkater, den man vielleicht vom Laufen kennt, wo man dann auch wirklich sagen kann, okay, man hat jetzt wirklich, also es kommt einem so vor, als hätte man Muskelfasern oder Muskelfibrillen zerstört. Jetzt wollte ich dich mal fragen, dieses Brummen oder diese müden Beine, die man nach dem Sport hat, zählt es zu dieser Ermüdung, von der wir heute reden werden? Oder ist es wieder zu trivial, was ich
gebe? Nee, alles gut. Ich wollte mich eigentlich erst drüber lustig machen, über die Sache mit dem Brummen. Dann wollte ich ausweichen und sagen, ja, hier komm, so viel Praxis passiert hier heute nicht, weil es schon theoretisch wird. Aber jetzt hast du dann doch, du hast es ja dann mit deiner Fähigkeit, solche Fragen sinnvoll zu stellen, doch nochmal auch gut rübergebracht, als dass ich ganz viele Punkte gerade im Kopf habe, die da wichtig sind. Wenn wir vielleicht erstmal ganz allgemein davon sprechen, was jetzt auch, also wir ordnen das mal ein kleines bisschen wissenschaftlich ein, wenn wir jetzt kurz von muskulärer Ermüdung sprechen, dann müssen wir immer jetzt gerade davon ausgehen, dass Theorie und Praxis häufig ganz wenig miteinander zu tun haben. Also wenn man Ermüdung als solche in der molekularen, zellulären Sportmedizin, Physiologie, was auch immer was, auch in der Biomechanik erforscht, dann passiert das ja alles unter Laborbedingungen. Man ist da mittlerweile extrem weit und extrem differenziert. Also da geht es jetzt nicht zwangsläufig darum zu schauen, ich setze jetzt einen Sportler aufs Rad, den lasse ich so lange fahren, bis der ermüdet und dann gucke ich mal, was passiert. Das ist zwar vom Prinzip her eine nette Idee, aber wir werden gleich feststellen, dass dieser ganze Komplex der Ermüdung so riesig ist, dass man ganz selten bis nie von diesem Gesamtkonstrukt, was du jetzt auch gerade beschreibst, irgendwie eine konkrete Aussage daraus ziehen kann, woran das jetzt gerade liegt, warum derjenige ermüdet. So, und wenn man von Ermüdung spricht, das machen wir gleich, müssen wir vielleicht einmal erstmal definieren, was da eigentlich genau ermüdet, also was eigentlich so das Hauptverfahren, was da in irgendeiner Form ermüdet. Was aber auch ganz klar immer kommuniziert wird, ist, dass es definitiv eine Unterscheidung zwischen Ermüdung und Verletzung gibt. Mhm. Und Verletzung beschreibt ja auch, dass, also das Thema Muskelkater ist ja etwas, was einen ganz immens hohen Verletzungsanteil hat. Also Verletzung meint jetzt in dem Fall nicht Kreuzbandriss oder Unterarmbruch, sondern Verletzung meint halt auch ganz viel Verletzung auf sehr feiner und kleiner Ebene, zum Beispiel, wie du es gerade passend gesagt hast, in den angesprochenen Muskelfasern, Fibrillen, Myofibrillen und so weiter. Also all diese Bestandteile, die zum Muskel letztendlich dazugehören. Man muss sich das ja so vorstellen, ne? Ein Muskel, das vielleicht als erstes, ist ja nicht ein geschlossenes Konstrukt, sondern besteht ja aus ganz vielen kleineren Fasern und ganz vielen kleinen Fibrillen. Je toller der Name, desto kleiner sind die meistens, ne? Also Fasern, dann die Fibrillen irgendwann zum Beispiel. Und wenn wir jetzt von Muskelkater zum Beispiel sprechen, dann reden wir ganz klar davon, dass das eher, also zumindest mal anteilig, gilt dann für die Fibrillen oder Fasern, die dann da gerade kaputt gegangen sind, dass die natürlich aufgrund der Belastung reißen, sich verletzen, und dann spricht man da auch nicht mehr von Ermüdung. Der Unterschied liegt nämlich zum Beispiel darin, dass man von Ermüdung spricht, wenn die Regenerationszeit sehr schnell ist. Also in Abhängigkeit dessen, was da jetzt gerade ermüdet ist, lass mal ein Beispiel bringen, machen wir es ganz stumpf, so dass der Ausdauersportler das auch das direkt weiß, was gemeint ist. Wir haben irgendeine Form von Ermüdung, die herbeigeführt wurde wegen Glykogenverarmung. Also Zucker, ne, Kohlenhydratspeicher leer, Hungerast, wir können uns nicht mehr bewegen, können vielleicht nicht mehr weiterlaufen, müssen anhalten. So, wenn wir diese Ermüdung erlitten haben oder diesen Teilbereich der Ermüdung, dann besteht für uns aber auch da die Möglichkeit, sehr schnell wieder zu regenerieren. Das könnte relativ einfach funktionieren, indem wir sagen das immer so plastisch, aber oder so salopp, aber das ist ja tatsächlich so gemeint, indem wir jetzt unsere Cola zuführen und unser Snickers. Und dann können wir diesen Glykogenspeicher halt auch relativ zügig wieder auffüllen. Ob wir dann weiterlaufen können, jetzt in Gedenken an Marathonläufer und so weiter und so fort, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil die Glykogenverarmung an der Stelle sicherlich nicht das Einzige ist, was jetzt gerade zu dieser Form von Ermüdung geführt hat, sondern es ist nur ein Teilbereich daraus. So, und deswegen muss man da aber immer schon beim Thema Verletzung im Vergleich zur Ermüdung auf jeden Fall schon mal deutlich differenzieren. Ermüdung heißt immer schnell reversibler Prozess, also Regeneration auf jeden Fall innerhalb von, ja, je nachdem, wie gesagt, je nachdem, welche Form der Ermüdung jetzt hier gerade vorliegt, aber innerhalb von Sekunden, Minuten, ganz, 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 ganz wenigen Stunden. Verletzung kann natürlich auch mal ein Prozess sein, der diverse Tage, vielleicht sogar Wochen, vielleicht sogar Monate dauert, je nachdem, welche Struktur jetzt hier gerade verletzt ist.
Was aber ja sein kann, ist, dass die Ermüdung, die ich in den Muskeln habe, oder beziehungsweise die Ermüdung, die ich dann vielleicht auch in meinem Nervensystem habe, zu einem Muskelkater, sprich einer Verletzung, führen kann. Ja? Also wenn mein Bewegungsablauf unsauber wird, also wenn meine Muskeln nicht mehr sauber verschalten, sage ich jetzt mal trivial, dann ist das ja eine Ermüdung, also dieses nicht mehr saubere Ansteuern einzelner Muskeln, was wiederum zu einem Muskelkater führen kann. Also ich habe verstanden, was du meinst, aber letztendlich kann die Ermüdung ja dann wiederum andere Dinge auslösen, sozusagen.
Voll, absolut. Und das ist ja eigentlich genau das, ne? Wir versuchen das jetzt gleich ein kleines bisschen aufzulösen, sind aber eigentlich auch schon an dem Punkt, wo man jetzt auch zum Beispiel beim Thema Muskelkater, das ist dann eine Auswirkung, die daraus passiert, oder das nicht mehr laufen können beim Marathon, ne? Wir haben versucht, das praktisch irgendwie darzustellen. Aber auch da gibt's halt schon ganz, ganz viele Einflussfaktoren, die man erstmal versuchen muss, genau zu differenzieren. Und da muss man sich halt überlegen, dass, wenn wir das jetzt hier auch ein Stück weit theoretisch angehen, dass ja extrem viele unterschiedliche Faktoren dazugehören, um diese Ermüdung klar zu definieren. Und das klar definieren ist eigentlich schon nicht möglich. Also wir werden jetzt gleich feststellen, das können wir schon mal vorwegnehmen, die Aussage dieses Podcasts wird sein, es gibt super viele Faktoren, die zur Ermüdung führen können, aber so richtig, richtig, richtig genau, was jetzt letztendlich in der einzelnen sportpraktischen Situation schon mal gar nicht dazu führt, dass wir ermüden, das wird halt eben nicht so richtig klar. Also ich nehme mal eine Sache vorweg zum Beispiel. Wir haben das Thema Glykogenverarmung gehabt, das haben wir gerade angerissen. Also der Mann mit dem Hammer, bleiben wir praktisch. Was genau da wirklich dazu beiträgt, dass wir diese Belastung nicht fortsetzen können, völlig unklar. Ja, also da gibt es bis dato keine Lösung für. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, zahlreiche, also bezogen auf die zentrale Ermüdung, die vielleicht sogar dann im Gehirn oder sowas halt vereinfacht gesagt stattfindet, bis hin zur Kontraktionsinsuffizienz aufgrund mangelnder Reizleitung in der Muskulatur selber. All das ist möglich, aber es gibt noch nicht die Möglichkeit, dass wir hingehen und sagen, Glykogenverarmung führt zu diesem und jenem und deswegen funktioniert das nicht mehr mit der Kontraktion. So, und das klappt eben noch nicht.
Also ist es immer ein Mix aus vielem, sozusagen, momentan noch.
Ja, und das wird auch immer so bleiben. Oder was heißt immer so bleiben? Also wir sind natürlich mittlerweile schon deutlich weiter, als wir noch vor vielen, vielen Jahren waren. Aber lass uns da einfach mal überlegen, warum das eigentlich so ist, dass das ein Mix ist. Also erstmal muss man sich ja vielleicht überlegen, wenn wir jetzt von Ermüdung sprechen, dann ist ja eigentlich gemeint, dass wir uns überlegen, was ermüdet denn da eigentlich? Und da brechen wir das mal aufs Niederste runter und stellen uns jetzt einfach vor, wir haben eine Muskelfaser und wir machen das jetzt einfach, also wir differenzieren jetzt nicht in Myofibrillen und so weiter und so fort. Wir haben eine Muskelfaser und die in der drin, also die hat ja lediglich eine Möglichkeit eigentlich zwei, muss man streng genommen sagen. Die hat zwei Möglichkeiten, wie die agieren kann. Entweder die kontrahiert und spannt sich an, wenn man so will. Oder die lässt wieder locker. So, und diese zweite Möglichkeit des Lockerlassens ist eine ganz, ganz wichtige, weil die halt auch beim Thema Ermüdung oder Fatigue eine ganz zentrale Rolle spielt. Also Fatigue heißt immer nicht nur ein Verlust dieser Verkürzung, die da stattfindet, sondern auch ein möglicher Verlust des Wieder-Loslassen-Könnens, was durchaus auch ganz viel, wenn wir am Ende so auf neuromuskulärer Ebene oder auch beim Thema Reizleitung, dann auch beim Thema, vereinfacht gesagt jetzt Mineralstoffe, weil das halt viel damit zu tun hat, ne? So Natrium, Kaliumkanäle und so weiter und so fort, weil das immer da in direkter Verbindung steht. Da ist halt auch immer ganz entscheidend wichtig, kann der Muskel auch wieder sich lösen. Man kennt das, wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, Thema Magnesium, und wenn das Lösen nicht funktioniert, wissen wir, was passiert, dass dann quasi die Form des Krampfes, der da zum Beispiel stattfindet. Ne? Und natürlich dann auch in dieser Form irgendwie können wir das mit auf die Karte der muskulären Ermüdung schreiben. So, jetzt haben wir diese Muskelfaser und in dieser Muskelfaser drin, so die zentralen beiden Leute, die da mit der Kontraktion zu tun haben, sind ja letztendlich Aktin und Myosin, also die beiden entscheidenden Faktoren für eine Kontraktion. Und in Abhängigkeit davon, wie die miteinander interagieren, ist ja die Frage, wie der Muskel kontrahiert. Und jetzt muss man sich da das so vorstellen, dieser Muskel hat halt ganz viele dieser Querbrückenverbindungen aus Aktin und Myosin. Und es ist halt dann in Abhängigkeit dieser Querbrückenverbindungen immer die Frage, wie viele davon miteinander schalten. Also wie viele setze ich wirklich ein? Jetzt können wir uns vorstellen, das hängt natürlich ganz stark ab von der Intensität. Und zum Beispiel, oder auch dem Kraftaufwand, den man betreiben muss, aber auch, das ist dann ein anderes Thema, aber auch in Abhängigkeit davon, wie lang der Muskel gerade gezogen ist. Also die greifen auch unterschiedlich ineinander in Abhängigkeit der Länge der Muskulatur. Deswegen wir beim Radfahren, oder machen wir ein anderes Beispiel, stellen wir uns vor, sind in einer tiefen Kniebeuge, dann ist das so, dass in Abhängigkeit der Winkelstellung unserer tiefen Kniebeuge das Hochdrücken mal einfacher und mal weniger einfach fällt. Also das wird sicherlich unten in unterster Position irgendwie schwieriger sein. Hat ganz viel mit der sogenannten Kraft-Längen-Relation zu tun. Also Kraft-Länge-Relation heißt nichts anderes als, wie viel Kraft kann ich generieren in Abhängigkeit der Länge des einzelnen Muskels. So, und der hat halt, kann man sich vorstellen wie so eine Parabel, der hat halt in Abhängigkeit der Länge, also der muss erst ein bisschen zusammengezogen sein, um seine volle Kraft entfalten zu können. Wenn der aber irgendwann sehr weit zusammengezogen ist, kann man sich vorstellen, dann ja, kann er eben nicht mehr so viel Kraft generieren. So. Und zurück zu Aktin und Myosin. Das ist eigentlich so das Hauptding, wo wir den Körper ja zu bringen wollen, egal bei welcher sportlichen Belastung, als aber auch bei jeder Alltagsbelastung, die wir haben. Wir wollen ja versuchen, dass die beiden ineinander greifen. Und je mehr von denen ineinander greifen, je länger die das durchhalten und so weiter und so fort, desto besser halt die Kontraktion. Und wenn man jetzt so ganz in der Wissenschaft schaut, was halt so das Thema Fatigue mit sich bringt, dann muss man immer dazu sagen, dass jetzt diese Kontraktion, die da stattfindet, eigentlich erstmal nur so das vermeintliche Ende dieser ganzen Ermüdungskette ist. Also anfangen tut diese Möglichkeit der Ermüdung ja schon oben im Kopf. Also streng genommen haben wir ja irgendwo einen Reiz, der im Kortex, also in der Hirnrinde beginnt, der wird dann weitergegeben über das Rückenmark. Deswegen ist das Rückenmark so besonders wichtig, weil da halt ganz viel Reizleitung stattfindet. Und irgendwann kommt dieses Aktionspotenzial mit dem Reiz ja an der Muskulatur an. Dann gibt's da so eine gewisse Schnittstelle, ne, wo der Reiz dann irgendwie aufgenommen wird, weitergeleitet wird. Dann brauchen wir für eben diese Reizleitung halt auch, ja, ich sage jetzt das wieder so, aber so Mineralstoffe wie Calcium, Kalium, Natrium und so weiter, je nachdem, was wir da gerade, in welcher Form der Reizleitung, wie auch immer wir uns befinden oder welche Funktion da gerade angesprochen werden soll. So, und dann ist irgendwann die Situation so, dass die beiden Dinger, also Aktin und Myosin, zusammen sich, also ineinander greifen und diese Kontraktion halt da in der Form dann stattfindet. So, und jetzt kann man sich überlegen, die erste Einteilung, die schon mal stattfindet beim Thema Ermüdung, ist halt erstmal die Unterteilung in die zwei Überfaktoren. Das eine ist halt die zentrale Ermüdung, also wie viel Anteiligkeit hat alles, was im Rückenmark selber liegt, beziehungsweise hoch im Gehirn stattfindet. Und dann haben wir die periphere Ermüdung, also all das, was nachdem das Aktionspotenzial theoretisch das Rückenmark verlassen hat und irgendwo an der Muskulatur ankommt, was dann in der Peripherie stattfindet, also was direkt mit der Muskulatur zu tun hat. So, und diese beiden Formen der Ermüdung können wir da schon mal unterscheiden. Und da stellt man halt auch immer wieder fest, dass es alleine bei der Entscheidung nach der Überform immer ganz viel Diskussion gibt und seltenst eine klare Meinung, wo man das eine jetzt von dem anderen trennen kann. Also zentrale und periphere Ermüdung so richtig auseinanderzuhalten. In der Sportpraxis ist das eigentlich nicht möglich. In der Wissenschaft gibt es dafür verschiedene Methoden, die man dafür anwenden kann, klar.
Jetzt hat ja unser Podcast einen ganz tollen Namen namens Junk Miles. Und ganz am Anfang, als dieser Begriff aufkam, da gab es ja auch die Diskussion und die Erörterungen darüber, dass wenn ich zum Beispiel Radfahren gehe und ich gehe jetzt, nehmen wir mal an, 4 Stunden Radfahren und die ersten 2 Stunden laufen noch relativ gut und dann werde ich irgendwann müde und dann zum Beispiel, dann trete ich im Endeffekt nicht mehr sauber durch, sondern dann beginnen beispielsweise Rollphasen. Das heißt also, diese Junk Miles nehmen eher zum Ende der Einheit zu. Ist es dieser Mix aus zentraler und peripherer Ermüdung oder also wird meiner Psyche dann irgendwie langweilig und ich habe keinen Bock mehr? Also ich sage jetzt mal, diese 90 bis 100 Umdrehungen pro Minute abzuspulen oder sagt mein Muskel irgendwie, du, jetzt ist irgendwie gut, ich bin leer. Was ich mir teilweise von der Intensität her, also wenn ich jetzt wenn ich mich an diese Aufsätze von früher erinnere, mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also bei mir selber kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn ich jetzt aber so überlege, okay, wenn man das jetzt bei Profis oder bei guten Amateuren gemacht hat, wenn dann auch zum Ende der Grundlagenausdauerfahrt irgendwie die Rollphasen zunehmen, woher kommt dann diese Ermüdung? Hast du, also gibt es da eine Antwort oder ist die Antwort die du vorher schon gegeben hast, da geht es dann um beides? Also natürlich wird der Muskel müder, aber der Kopf wird auch müde.
Klar, beides in gewisser Art und Weise, aber um das auch nochmal ein bisschen zu differenzieren, also ich werde dir keine klare Antwort geben können, weil genau das jetzt dieses Riesenkonglomerat aus allen Möglichkeiten ist. Aber lass uns mal versuchen, da so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Wenn wir zum Beispiel überlegen, was jetzt eigentlich da gerade passiert, ist ja, also du hast jetzt von Junk Miles gesprochen und dass wir den den einen oder anderen Tritt auslassen. Das ist ja schon mal die eine Sache. Wenn wir aber erstmal überlegen, von was für einer Belastung wir gerade sprechen, die lockere Grundlagenausfahrt ist jetzt auf zellulärer, molekularer Ebene beim Thema Ermüdung irgendwas, was erstmal läppsch ist. Also wenn man normalerweise solche Studien zum Beispiel durchführt und man will sich anschauen, was ist jetzt der Grund dafür, dass hier, weiß ich nicht, der Muskel wirklich ermüdet, dann geht man ja immer erstmal davon aus, dass man von maximaler Kontraktion ausgeht. Also auch wieder ein total plastisch-theoretisches Konstrukt. Also da testet jetzt kaum jemand den Faktor Ermüdung eben angesprochen auf eine Grundlagenausfahrt und was jetzt am Ende dazu führt, weil klar, irgendwo wird Glykogen damit zu tun haben, ne? Also gegebenenfalls eine Glykogenverarmung zum Beispiel.
Ja.
Auf der anderen Seite könnte man jetzt aber auch sagen, naja, ich kann mich auch dauerhaft von Kohlenhydraten ernähren und genauso viele zuführen, wie ich verbrauche während der Fahrt, aber trotzdem wird irgendwann, vielleicht nicht nach 3 Stunden, aber dann trotzdem irgendwann nach 6 oder 8 Stunden, wir denken an die ganze Ultra-Ausdauergeschichte, die Möglichkeit nicht mehr da sein, eben die gleiche Leistung zu bringen wie im Vorhinein oder theoretisch auch die gleiche Verkürzungsgeschwindigkeit zu haben, die gleiche Leistung zu bringen, wie auch immer, ne? Brechen wir es aufs Kleinste runter. So, und wenn wir uns das überlegen, dann ist so diese Form der Belastung erstmal schon mal eine relativ geringe. Also, dass da jetzt irgendwo vielleicht auch strukturell ein Problem vorliegt, ist eigentlich relativ selten. Also da wird jetzt Aktin, Myosin, die werden nicht kaputt gehen und irgendwann nicht mehr funktionieren können, weil die jetzt weiß Gott wie kaputt gegangen sind. Sondern das werden dann wahrscheinlich eher Faktoren sein, die auf neuronaler Ebene liegen, die auf metabolischer Ebene liegen und so weiter. Gut möglich. Man muss sich mal vorstellen, wenn wir das jetzt rausfinden wollen würden, also wirklich mal diffizil rausfinden wollen würden, was da jetzt zur Ermüdung führt, dann spricht man ja davon, dass also all das, was man zum Thema Fatigue untersucht, ja auf jeden Fall erstmal in dir drin stattfindet. Also da wollen wir nicht so läppsche Faktoren wissen wie deine Schweißrate, deine Herzfrequenz oder die Leistung, die du abgibst oder gegebenenfalls noch sowas wie Kapillarblut oder venöses Blut. Das interessiert uns alles nicht. Das ist alles schön. Aber für die richtige Grundlagenforschung, sage ich jetzt einfach mal, geht's nur darum zu wissen, was wirklich in deiner Muskulatur drin passiert. So, dafür... Und das ist so das, wo man jetzt, wenn man sich so die Entwicklung der der Fatigue-Forschung, sage ich jetzt einfach mal, anschaut, muss man sich einfach mal auch so vielleicht so ein paar historische Daten vor Augen führen und gucken, wie das halt über die Dauer hinweg so angegangen wurde. Also der Grund dafür, dass bei uns heute das Thema Laktat so populär ist, liegt ja schlicht daran, dass irgendwann vor 100 Jahren mal jemand hingegangen ist und wahre Geschichte, einem Froschmuskel eine Dauerbelastung ausgesetzt hat und geguckt hat, okay, was passiert jetzt mit diesem Muskel des Frosches, also das Tier, ne, wirklich so gewesen. Und die Erkenntnis ist gewesen, oh, guck mal, der häuft viel Laktat an, also, und der kann am Ende nicht mehr, also dieses Kontrahieren findet dann irgendwann nicht mehr statt, dann muss das damit zu tun haben. So. Das ist eine wahre Geschichte und das hat man ja in der Sportwissenschaft auch genau so übernommen, wo man lange Zeit dachte, dass ja die Anhäufung von Laktat auch gerne mal schon, also der Begriff der Übersäuerung stand da in direkter Verbindung auch dann sicherlich, vielleicht nicht immer sofort, aber wo man auf jeden Fall erstmal erwartet hat, da gibt es einen Stoff, der akkumuliert sich und deswegen muss der zur Ermüdung beitragen, weil danach kann er nicht mehr kontrahieren. So, was wir heute wissen, ist ganz klar, dass Laktat als solches mit Ermüdung rein gar nichts zu tun hat. Also nur der Stoff selber. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass es nicht irgendwelche Beiprodukte gibt, die damit zu tun haben könnten. Aber es gibt keine Erkenntnis dazu, dass Laktat als solches in irgendeiner Form die Kontraktion negativ beeinflusst oder zur Ermüdung beiträgt. So, heißt schon mal bei deiner Grundlagenausfahrt, es kann schon mal nicht daran liegen, dass du in irgendeiner Form jetzt gerade hier Laktat anhäufst, was du ja generell bei Grundlagenfahrten schon mal sowieso nur sehr auf sehr niedrigem Level irgendwo tust. Also ne, du produzierst dauerhaft, gar keine Frage, aber du verstoffwechselst das auch weiter, sodass das eigentlich nicht passieren kann. Oder nicht eigentlich nicht passieren kann, sondern nicht passiert, sofern du die Intensität nicht irgendwie abseits des Grundlagenbereichs wählst. Die wichtigste Errungenschaft der Sportwissenschaft, die gab es so vor circa, ja, ich glaube es war so um die 60er, ist jetzt halt so 60 Jahre her knapp. Das war die Möglichkeit zu gucken, was im Muskel drin passiert. Ich habe schon mal hin und wieder irgendwie das angedeutet. Das war halt die Möglichkeit, den Oberschenkel aufzuschneiden und ein Stück Feuchtmuskel rauszunehmen und dann halt zu schauen, so Daniel, du bist jetzt 3 Stunden Grundlage gefahren, dann kommst du direkt im UKE an oder in der Asklepios-Klinik oder wo auch immer in Hamburg und man legt dich sofort auf den OP-Tisch, muss aber flott gehen, weil, und deswegen klappt es halt schon nicht, aber weil natürlich sehr viele Punkte, die zur Ermüdung beitragen, sich halt eben in Sekunden wieder regenerieren, sodass du das eigentlich schon fast während der Belastung machen müsstest, wenn wir das jetzt von dieser Grundlagenausfahrt abhängig machen würden. Also nimm mal ein Beispiel, ein ganz zentraler Punkt, den wir kennen, von dem wir wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, ist ja letztendlich ATP als ein wichtiger Faktor, der zu dieser Kontraktion beiträgt. Und ATP ist in irgendeiner Abhängigkeit von zum Beispiel kreatinreichen Phosphaten oder energiereichen Phosphaten oder also sowas wie Kreatinphosphat, die wir im Körper gespeichert haben. ATP resynthetisiert sich aber auch sehr schnell selber, also oder kann sich resynthetisieren, vielleicht nicht selber, aber im Sinne von unter Zuhilfenahme zum Beispiel der uns bekannten anaeroben Glykolyse. Also diese Glykolyse schmeißen wir ja irgendwann an, um halt dieses ATP dauerhaft wieder aufzuladen. Würden wir das im Übrigen nicht machen, würdest du keine Grundlagenausfahrt von 3 Stunden machen, sondern eine Grundlagenausfahrt von ungefähr 10 Sekunden, weil so lange würden deine energiereichen Phosphate im Körper ungefähr ausreichen, um irgendeine Form der Kontraktion herbeizuführen. So, und dann muss man sich das ja so vorstellen, da greift dann quasi ein Rädchen ins andere, ne? Also irgendwo Reizleitung, Reizweitergabe, dann kommt die an, dann ist die Frage, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast diese Reizleitung, also die kommt dann irgendwann am sarkoplasmatischen Retikulum, das kennt man vielleicht noch aus dem Biounterricht, das ist ja so ein bisschen dieses Netz, was um den Muskel gespannt ist und was halt auch diesen Reiz dann letztendlich weitergibt über diese ganze Muskelfaser hinweg. Und in Abhängigkeit davon, wie das da dann auch weitergegeben wird, greifen halt ne, unsere Actinomyosin-Filamente ineinander. Und dafür ist ATP nötig. Aber wie gesagt, die Resynthese funktioniert halt auch sehr schnell. Und wenn diese Rädchen nicht alle ineinander greifen würden, dass wir irgendwann auch anaerobe Glykolyse machen oder weitere Form der ATP-Resynthese halt dein aerober Stoffwechsel, ne? Dass du halt ausgehend von deinen Körperfettspeichern in der Lage bist, deine ATP-Resynthese zu machen, deine energiereichen Phosphate wieder aufzufüllen. Also total cool, wie das alles miteinander funktioniert. Gleichzeitig aber natürlich halt auch super schwer jetzt herauszufinden, was jetzt dazu führt, dass du da nicht mehr kannst. Ne? Also,
also nicht können ist ja falsch. Also es wird ja im Endeffekt, es wird alles langsamer und träger. Und wenn ich mir dann überlege, dass auf der anderen Seite mir wieder eine Droge namens Koffein helfen kann, wenn ich nach 3 Stunden beispielsweise ein Espresso trinke oder Koffein als Liquid oder in welcher Form auch immer zu mir führe, was ja im Endeffekt Profis dann auch machen. Die machen es vielleicht dann noch ein bisschen verstärkter, aber selbst in ihrer Art des Low-Carb-Trainings würde ich mal sagen, da fahren die sich ja nicht in Hungerast, um hinterher dann irgendwie so platt zu sein, um Koffein zu brauchen. Deswegen also irgendwie scheint es ja eine Erregbarkeit zu geben, die dann abnimmt, ohne dass jetzt zwingend die komplette Glykogenverarmung Schuld trägt. Was man natürlich laienhaft sagen kann, ist, vielleicht merkt der Körper, dass verbrannt wird, also dass Energie flöten geht, in welcher Form auch immer, und dann einfach sagt, ja, dem will ich Einhalt gebieten. Dann wären wir wieder bei unserem Hirn, das sagt, okay, wenn du meinst, du musst Energie verbrauchen oder vergeuden, das ist mir nicht sonderlich sinnvoll, da versuche ich jetzt einfach ein bisschen dagegen zu steuern und habe keinen Bock mehr, dass diese Reizweiterleitung, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, ob die so sauber funktioniert. Also so könnte ich mir es laienhaft vorstellen.
Der Reizweiterleitung ist völlig richtig und auch die gleichzeitige Erregung dieser Kontraktion. Also das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, wo du natürlich den Kaffee völlig zu Recht mit in den Raum geschmissen hast. Mit dem Unterschied, dass ich dich richtig verstanden habe, dass du jetzt eigentlich nicht den Kaffee meinst, sondern wir reden davon, dass erste Studien zum Thema, wie Koffein stimulierend auf diese Erregung der Kontraktion wirken kann, die gab es vor 60 Jahren. Dafür brauchte keiner eine Siebträgermaschine oder sowas halt, sondern das war halt nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Und dass Koffein einen immens tollen Effekt auf das Thema Ermüdung haben kann, völlig klar. Und halt vor allen Dingen auf das, was du angesprochen hast, eben alles, was da mit dem Thema Reiz zu tun hat. Also wie viel trägt Koffein oder kann Koffein dann unter Ermüdung oder auch nicht Ermüdung, wie auch immer, zur Erregung quasi dieser Kontraktion beisteuern. Also ich glaube, die erste Studie dazu, auch ungefähr muss das so um die 60 Jahre her sein. Und dann muss man sich das aber so vorstellen, was man dann ja gemacht hat, ist ja, man hat jetzt nicht einen Menschen genommen und dem Kaffee gegeben. Also natürlich ist das eine tolle Idee, das ist ja so das, was ich meine, ne? Wenn man jetzt heutzutage irgendwie eine Studie findet zum Thema, wie Koffein auf zum Beispiel eine Leistung beim Zeitfahren wirkt, dann kann man das heranziehen, aber wo Koffein jetzt gerade wie gewirkt hat, weiß kein Mensch, ist jetzt sehr salopp gesprochen, man kann das natürlich vermuten, keine Frage, aber am Ende, ohne eine Muskelbiopsie gemacht zu haben, eine Aussage darüber zu treffen, dass das jetzt die Erregung der Muskelkontraktion verbessert hat, kann man jetzt nicht. Man sieht dann halt, ja, der schafft es, weiß ich nicht, x Prozent mehr Leistung zu treten, später zu ermüden, wie auch immer. Und natürlich auch ganz praktisch, so wie du das gesagt hast, dass man auf einer Grundlagenausdauerfahrt, bei der man versucht, halt Umfang zu machen, klar, dass irgendwann die Reizleitung, die Erregung der Kontraktion halt nachlässt, so. Und man dann zum Beispiel hingehen kann und versuchen kann, mit Kaffee das aufrechtzuerhalten. Wenn man das sich in der Wissenschaft anschaut, dann muss man sich das so vorstellen, also die Optimalvorstellung wäre eigentlich, ich habe einen Muskel, aber einzeln, also nicht an einem Körper dranhängend, sondern irgendwo am besten vielleicht sogar eingespannt oder sowas halt. Und ja, immer wichtig, dass der nicht tot ist, also der sollte schon noch perfundiert sein, also da sollte schon noch Blut durchfließen und dann kann ich den halt kontrahieren lassen über eine externe Reizleitung. Also einen, wenn man so will, einen Stromschlag quasi. Was anderes passiert ja im Körper auch nicht. So, und dann kann man sich letztendlich anschauen, wie zum Beispiel da die Reizleitung weitergegeben wird, ob da jetzt Koffein dabei ist oder nicht. Aber dann muss man sich das so vorstellen, dass solche Studien halt gemacht werden, wo man dann quasi in so einem Muskelbad ist und da halt Koffein hinzufügt. Also eigentlich eine Wunschvorstellung, wie in einer Badewanne zu liegen und du badest in Kaffee. So vom Prinzip her geht so in ähnliche Richtung. So. Und was man dann ja immer versucht, du hast ja schon völlig richtig gesagt, ist natürlich ausgehend von dieser Grundlagenforschung irgendwelche Ideen mitzunehmen, wie man das halt dann in der Praxis auch verändern kann. Das wird natürlich auch ganz viel gemacht. So zum Beispiel nachzuschauen, wie der Einfluss von Koffein auf, sagen wir es jetzt trotzdem, das Thema Ermüdung ist, so wie du es gerade gesagt hast, aber auch auf das Thema Fettstoffwechsel, auch auf das Thema Kohlenhydratoxidation zum Beispiel. Also gibt es eine verbesserte Möglichkeit, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, wenn ich Koffein zugeführt habe und so weiter und so fort halt. Ne? Also immens viele Faktoren, bei denen Koffein auf jeden Fall ein ganz entscheidender Stoff ist, aber halt gerne auch dann, man darf das jetzt nicht immer sofort mit dem doppelten Espresso verbinden. Ne? Das ist dann teilweise schon eine andere Menge auch.
Wenn man im Endeffekt die Aussage trifft, dass man sagt, Koffein verzögert die Ermüdung oder schiebt die Ermüdung hinaus, wäre in dem Fall Ermüdung gleichzusetzen mit im Sport mit der von dir angesprochenen Fatigue oder ist da eine andere Ermüdung gemeint? Weil nee, wir reden ja von diesen Adenosinrezeptoren, wo Koffein ansetzt oder wo Koffein dem Koffein ähnelt, sagen wir mal so.
Kann es? Kann aber auch zum Beispiel die Reizweiterleitung deiner Natrium- und Kaliumkanäle verbessern. So.
Ah, okay.
Also, oder beziehungsweise also die Weiterleitung, die dann diese Kanäle ausführen. Also, wo auch das Koffein da immer ganz genau wirkt. Ist jetzt nicht so, als dass das einfach wäre, das genau herzuleiten. Ne?
Und dann machen wir mal eine Folge drüber.
Super gerne. Und da muss man vor allen Dingen differenzieren. Eine ganz wichtige Differenzierung, und die ist dann wieder für die Sportpraxis immens wichtig, dass man immer differenzieren muss, was für eine Form Muskelfaser man eigentlich vor sich liegen hat. Also ist das eine langsam zuckende Muskelfaser oder ist das eine schnell zuckende Muskelfaser? Und da gibt's wieder immense Unterscheidungen, weil die natürlich völlig unterschiedliche Funktionsweisen haben. Ne? Also wenn wir da nochmal gerne so ein bisschen drauf eingehen, aber wir haben das ja auch da schon mal irgendwo garantiert mal angekündigt, dass die schnellen Muskelfasern die sind, die halt, weiß ich nicht, Laktat produzieren und das auch weiter verstoffwechseln können, wohingegen die langsamen Muskelfasern die sind, die sicherlich vermehrt im Vergleich auf oxidativen Stoffwechsel setzen, also Sauerstoff brauchen, um Energie am Ende umzuwandeln. Ne? Und alleine da gibt's halt immense Unterschiede. Und wenn man das dann wieder auf die Sportpraxis überträgt, muss man sich gleichzeitig wieder überlegen, naja, Daniel, bei deiner Grundlagenausfahrt nimmst du mir nicht übel, aber mit schnellen Muskelfasern ist da halt nicht viel so vom Einsatz her, ne? Sondern das sind vielleicht eher dann die Langsamen, die da arbeiten, zu Recht auch. Aber man darf auch nicht sagen, dass die Schnellen nichts damit zu tun haben. Also vielleicht verschiebt sich sogar die Anteiligkeit, je nachdem, wie müde, in Anführungsstrichen, du jetzt gerade bist, was auch immer dann dazu geführt hat, dass du müde wirst zum Beispiel. Ne?
Aber könnte zum Beispiel Also die Zusammensetzung der langsam zuckenden und der schnell zuckenden Muskelfasern, selbst bei einer geringen Intensität, einen stärkeren Ausschlag für das Ermüdungsgefühl geben. Also wir vergleichen jetzt mal Egan Bernal, der ja Klassementfahrer ist, oder Primoz Roglic, wie auch immer, mit jemand wie Peter Sagan oder John Degenkolb, dem einen brummen die Beine nach einer Ausfahrt. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, die maximale Laktatbildungsrate wird bei einem Klassikerfahrer mit Sprintpotenzial, also mit der sehr gut sprinten kann, wie John Degenkolb, sehr wahrscheinlich höher sein als die von Egan Bernal. Da gehen wir, das muss so sein, ja. Also sonst könnte der eine nicht Roubaix gewinnen und der andere könnte nicht Amor Ventoux allen davon fahren. So, also unabhängig vom Gewicht jetzt mal. Könnte das auch zum Beispiel eine Auswirkung letztendlich haben? Also wie ist meine Muskelfaserzusammensetzung, also roten und weißen Muskelfasern, um es jetzt mal banal und in Farben zu sagen, kann das auch wiederum Ausschlag geben, dass ich beispielsweise schneller ermüde? Also wie du mal gesagt hast, eine individuelle anaerobe Schwelle von 240 Watt, die kann komplett anders zustande kommen bei zwei Fahrern, die dieselbe anaerobe Schwelle letztendlich haben. Also könnte die Muskelfaserzusammensetzung im Endeffekt also für die Ermüdung verantwortlich gemacht werden, selbst wenn ich es nicht komplett also ausbelaste oder nicht ganz intensiv mache. Könnte das sein?
Auf jeden Fall. Und ganz, ganz einfach und ganz sportpraktisch, wenn du zwei Fahrertypen nebeneinander hast, die theoretisch sogar die gleiche anaerobe Schwelle haben, aber eine völlig unterschiedliche Physiologie, als dass der eine viel Glykolyse betreibt und der andere wenig, was gleichzeitig schon mal bedeutet, dass der Erstgenannte auch einen sehr hohen aeroben Stoffwechsel hat und der Zweitgenannte einen relativ tiefen aeroben Stoffwechsel, sonst könnten sie nicht die gleiche Schwellenleistung haben. Dann wird das so sein, dass die sich zum Beispiel bei submaximaler Leistung in der Energiebereitstellung auf jeden Fall unterscheiden. Also der eine wird deutlich mehr Kohlenhydrate verbrauchen, wohingegen der andere etwas mehr Fettstoffwechsel betreiben wird zum Beispiel. So, und dann hast du halt die Situation, dass du dir jetzt stell dir, machen wir es praktisch, ein Trainingslager vor, oder muss kein Trainingslager, kann auch ein Rennen sein, aber es gilt irgendwie eine gewisse Strecke über 3, 4, 5, 6 Stunden zu überwinden. Und natürlich ist die Intensität irgendwie relativ gleich für alle Beteiligten. Und weil wir irgendwo hier im mehr oder weniger Grundlagenbereich unterwegs sind, gibt es da auch keine großen individuellen Unterscheidungen, was Körpergewicht und Co. angeht. So, und dann wird halt John Degenkolb aller Voraussicht nach, liebe Grüße, aller Voraussicht nach bei gleicher Leistung wie Egan Bernal oder wie, such dir irgendwas aus, was ein Klassementfahrer oder sowas ist, Tom Dumoulin oder so, mehr Kohlenhydrate verbrauchen als eben die beiden angesprochenen Klassementfahrer, was natürlich dazu führen kann, also weil auch mehr schnelle Muskelfasern vorhanden sind, ne? Ganz klar, also das ist die Hauptbegründung, sonst könnte John Degenkolb auf den letzten Metern nicht schneller sein als die beiden.
Ja.
Wenn das vielleicht nochmal, lass uns das nochmal kurz einordnen, das Thema Muskelfaser, weil ich das irgendwie wichtig finde und weil das auch so, wenn wir über glykolytische Raten und Laktatbildungsraten und Laktat als solches und so weiter sprechen, ist das ja auch immer wichtig. Und wir haben das bisher immer so vereinfacht dargestellt in schnell und langsam, ne? Wenn man sich das nochmal überlegt, es gibt, sorry, aber nicht nur zwei verschiedene, sondern auch drei verschiedene Muskelfasertypen. Wir haben nämlich einmal, also die klassischen Typ 1 Fasern, wenn man so will, das sind unsere angesprochenen langsamen, so, die wir meinen, wenn es darum geht, dass wir hier von Ausdauer und so sprechen. So, dann gibt's aber bei den Unterscheidungen der schnellen Muskelfasern noch so, ja, eigentlich zwei Untertypen. Es gibt die 2A und die 2X Fasern. Ja? So, und die unterscheiden sich, also generell alle drei, die unterscheiden sich ja in ganz vielen Faktoren. Das ist zum einen, wie viel oxidative Arbeit können die machen, also wie viel oxidative Kapazität haben die, mit anderen Worten, wie gut können die Sauerstoff verarbeiten. So, und dann sind natürlich die Typ 1 Fasern, also die langsamen, unsere ausdauernden Fasern, sage ich jetzt mal vereinfacht, das sind ja die, die davon besonders viel machen können. So, worin die sich auch zum Beispiel unterscheiden, ist halt eben die Glykolyserate, die die betreiben. So, da wiederum bist du jetzt deutlich mehr bei den schnellen, bei 2A und 2X Fasern, die auf jeden Fall da, also in sich drin auch schon Glykolyse betreiben und halt auch, ja, das halt entsprechend etwas besser nutzen können. So, worin die sich zum Beispiel auch unterscheiden, und deswegen kommt ja auch diese Unterscheidung in langsam und schnell zustande, das ist halt nicht nur, weil die eine unterschiedliche Energiebereitstellungsform haben, sondern weil die auch unterschiedlich schnell zucken. Also die Verkürzungsgeschwindigkeit, wir sind wieder bei Aktin und Myosin und so weiter, ist halt bei den langsamen Muskelfasern, wie der Name sagt, deutlich langsamer als bei den schnellen Muskelfasern. Deswegen würdest du mit langsamen Muskelfasern nie 1000 Watt aufs Pedal bringen. Ich sage es jetzt sehr vereinfacht. So, das klappt halt nicht. Du kannst damit 400 Watt, wenn du gut trainiert bist, eine Stunde fahren. Aber du kannst nicht 1000 Watt fahren, weil du es einfach nicht hinkriegen würdest, weil die zu langsam zucken. So.
Also Typ 1 ist im Endeffekt, sind im Endeffekt geringere Intensität, dafür lange Dauer. Und Typ 2, jetzt mal egal welches, wäre im Endeffekt hohe Intensität, aber viel kürzere Dauer.
Genau.
Also wenn wir sie jetzt im Endeffekt also aus dem Körper rausnehmen würden oder uns nur einen Prototypen bauen, der jetzt nur Typ 1 Fasern hätte oder Typ 2 Fasern.
Genau. Ja. So, und der Grund dafür ist unter anderem das Thema Ermüdung. So, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, weil langsame und schnelle Muskelfasern unterschiedlich zueinander oder im Vergleich ermüden. Liegt einfach zum Beispiel daran, dass alle schnellen Muskelfasern mehr von diesen Myosin Heavy Chains, so nennt man sie, also diese Ketten, in denen halt Myosin, Aktin und so weiter arbeiten, die da deutlich mehr von haben, weswegen die schneller verkürzen können, aber halt auch bedeutend viel mehr ATP verbrauchen. So, und wir haben eben über die Halbwertszeit von ATP gesprochen, geht halt auch schneller leer deswegen. Also deswegen bist du halt auch nicht in der Lage, diese sehr schnelle oder hochintensive Belastung zum Beispiel von einem kurzzeitigen Sprint oder einer noch viel besser Sprint ist halt auch immer schwierig, weil das ist ja jetzt nicht die reinste Form der maximalen Kraftaufwendung oder der maximalen Kontraktion oder so. Weswegen du halt mit den schnellen Muskelfasern in der Lage bist, maximale Kraft zu generieren, sagen wir es jetzt einfach mal so, und wegen mir die auch im Zielsprint in Leistung ummünzen kannst beim Radfahren, aber das halt nur sehr kurzzeitig machen kannst, weil dann irgendwann die dafür nötige Energie in Form von ATP und Co. halt einfach leer gegangen ist, weil deine schnellen Muskelfasern da sehr viel von verbrauchen. Und du die erstmal resynthetisieren musst, weswegen, jetzt sind wir beim Thema Regeneration, du wahrscheinlich Champs-Élysées sprinten kannst, dann kannst du dich 10 Minuten erholen und dann kannst du das auch nochmal machen. Und die Leistung wird sich wahrscheinlich nicht extrem viel davon unterscheiden. Wohl wissend aber, dass jetzt halt beim Thema Ermüdung halt die Faktoren dazukommen, die natürlich vorher wichtig sind. Also keine Ahnung, wie viel Glykogen hat er denn schon verbraucht bis zu Champs-Élysées und so weiter und so fort. Ne? Aber streng genommen, stell dir das mal einfacher vor, geh mal nicht Radbelastung Champs-Élysées, sondern stell dir vor, du sitzt in so einer Beinpresse oder in so einem Kniestrecker, sag ich mal, wie man das kennt aus dem Fitnessstudio. So, also eine Bewegung, die extrem eindimensional ist. Du sitzt auf einem Stuhl drauf und musst nichts anderes machen, als deinen Unterschenkel horizontal bewegen aus senkrechter Position, sag ich mal. Also diese, was sind das, 90 Grad? Ja, diese 90 Grad. So, und in deinem Oberschenkel am Ende findet ja der größte Teil der Kraftgenerierung statt. So, und würdest du das jetzt machen bei maximaler Kraft und du machst das ein einzelnes Mal, dann wäre ja jetzt die Frage, okay, was ermüdet denn? Da ist ja nicht Champs-Élysées, wo du irgendwann von Glykogenverarmung sprechen kannst, sondern da bist du ja dann auch wieder an dem Punkt, wo du irgendwann sagen kannst, wie sieht das aus mit Reizleitung und so weiter und so fort. Aber du bist, auch wenn das vielleicht subjektiv irgendwann schwieriger ist, durchaus erstmal in der Lage, diese maximale Kraft halt eben gegebenenfalls nicht nur einmal hinzukriegen, sondern vielleicht auch dann irgendwann noch ein zweites und ein drittes Mal. Oder aber, da wird's spannend, nachdem du vielleicht so diesen ersten Abfall gehabt hast, also vielleicht machst du die Maximalkraft nur ein- oder zweimal und dann sinkt es ab. Aber auf dem Level kannst du dich dann umso länger halten. Also gibt es schöne Studien dazu, welche Phasen der Ermüdung du halt auch so eingehst. Also dieser einmalige Teil der Ermüdung, Phase 1 quasi. Du kannst das, was du einmal im Leben Vollgas erbringen kannst, nicht nochmal erbringen quasi. Also im Leben ist jetzt falsch, sondern für diesen einzelnen Test oder diese einzelne Untersuchung, aber auf dem etwas niedrigeren Level, auf dem du dann ankommst, kannst du dich durchaus erstmal sehr lange halten, weil dann das Problem der Ermüdung halt eher nicht mehr, weiß ich nicht, die initiale Erregung der Muskulatur oder die initiale Reizleitung ist, sondern irgendwann andere Faktoren dann sich dazu schalten.
Mhm. Genau. Ich hätte noch eine Frage.
Zu Muskelfasern?
Ja.
Bitte.
Im weiteren Sinne.
Ja.
Muskelfasern und Laktat. Also, wir nehmen wieder dieses Beispiel Bernal Degenkolb oder man macht es anders, Klassikerfahrer versus GC-Fahrer. Ja? Mhm. Diese von dir vorher definierte Strecke. Wenn Was ja auf jeden Fall passiert, wenn beide sich bewegen, sich fortbewegen, sie produzieren Laktat und das Laktat wird auch wieder abgebaut.
Mhm. So.
Der Klassikerfahrer produziert, also das ist jetzt eine Theorie von mir, produziert mehr Laktat bei gleicher Leistung wie der Gesamtklassenfahrer. Nehmen wir mal an, die fahren beide 220 Watt. Falsch?
Normal, der Klassikerfahrer?
Der Klassikerfahrer produziert mehr Laktat als der GC-Fahrer. Beispielsweise ja. bei 220 Watt, was die beide treten können. Gar kein Problem.
Ja. So also, sollen wir nochmal die Herleitung machen oder ist sie eh schon klar? Warum das so ist? Also klar ist halt, der Klassikerfahrer braucht ja auch
mehr Kohlenhydrate.
Ja, und braucht auch einen etwas erhöhteren Anteil schneller Muskelfasern, weil der halt in der Lage sein muss, mit den Tempi wechseln auf dem Kopfsteinpflaster und vor allen Dingen dann auch den durchaus höheren Leistungen über einen kurzen Zeitraum klarzukommen. Der GC-Fahrer muss das ja theoretisch nicht. Also der muss ja, also vereinfacht erklärt, ja. aber der muss ja nur gleichmäßig mit einer hohen Leistung den Mont Ventoux als Erster erreichen, wohingegen der Klassikerfahrer 20 Pavés hat, auf denen er mit 600 Watt bei 78 Kilo drüber bügeln muss für jeweils 20 bis, keine Ahnung, 90 Sekunden, weiß ich jetzt.
Vielleicht auch mehr als 600 Watt.
Oder vielleicht auch mehr als 600 Watt, genau. Und deswegen, weil dann der Klassikerfahrer auch wahrscheinlich einen höheren Anteil schneller Muskelfasern hat, produziert der auch mehr Laktat.
Okay, jetzt haben wir ja mal drüber geredet, dass wenn Laktat produziert wird, werden ja auch H-Plus-Ionen produziert. Mhm. Richtig?
Korrekt.
Diese H-Plus-Ionen, wenn ich zu viel davon produziere, die machen ja den pH-Wert meines Blutes sauer. Das heißt also, von dem neutralen Milieu wird es ja sauer.
Mhm.
Auch richtig. Könnte das sein, dass dieses saure Milieu, was der Klassikerfahrer im Endeffekt dann, also das saure Milieu, was in dem Blut des Klassikerfahrers früher auftritt als bei dem GC-Fahrer, dafür verantwortlich ist, dass dem beispielsweise nach dieser sechsstündigen Fahrt die Beine brummen und dem GC-Fahrer nicht? Oder ist das jetzt irgendwie so Küchenphysiologie und du schlägst die Hände über dem Kopf zusammen? Nein, also ich will es einfach versuchen aus meiner Sicht zu verstehen.
Ich habe noch nie einen pH-Wert gemessen jetzt nach so einer Belastung.
Ja?
Ich wüsste jetzt zugegeben auch nicht, wie schnell der sich wieder normalisiert. Aber okay, lass uns vielleicht nochmal den Prozess durchgehen. Also du hast eine gewisse Form des Laktats, was produziert wird, so in den schnellen Muskelfasern. Das, was du fast richtig gesagt hast, ist, dass man sich das so vorstellen muss, wir müssen erstmal immer unterscheiden zwischen dem, was passiert eigentlich im Muskel drin und was passiert in dem peripheren Raum, den wir kennen. Also wenn wir Laktat messen, ist das ja nett, aber wir messen das am Ohrläppchen und nicht im Oberschenkel. So, was schon mal immense Unterschiede mit sich bringt halt. Ne? Also wenn du jetzt wirklich in der arbeitenden Muskulatur ausgehend von einer Maximalleistung oder sowas halt Laktat messen würdest, würdest du auch deutlich höhere Werte messen, weil du halt weil da einfach die direkte Quelle quasi letztendlich auch liegt von diesen Laktatmolekülen. Und wenn wir das am Ohrläppchen messen, musst du dir ja vorstellen, dass das vorher, erstmal muss das halt ausgeschwemmt werden aus dem Muskel, das muss ins Blut gelangen, das muss erstmal sich im Körper verteilen und so weiter. Und du hast auch da auf dem Weg zum Ohrläppchen, sage ich mal vereinfacht, gewisse Distributionsvolumina, die halt Laktat auch wieder verstoffwechseln, schon bevor das überhaupt am Ohrläppchen angekommen ist. Ne? So, und weil du ja auch dauerhaft durchaus oxidativen Stoffwechsel betreibst, also ein bisschen geht da auch schon wieder verloren. Deswegen würdest du zum Beispiel im Ohrläppchen niemals ähnliche Konzentrationen feststellen können wie im Feuchtmuskel selber. Muss man sich so vorstellen, um mal so eine Einordnung zu haben. Also ich habe jetzt keine ganz genaue Zahl, aber ich sag mal so, wo man immer von spricht, ist verkraftbar im Ohrläppchen, aber nur für die Kategorie der Leute, die das wirklich auch schon häufiger gemacht haben, geht halt so in Richtung 16, 18, vielleicht 20 Millimol also Laktatkonzentration im Blut. So, was passiert irgendwann? Also jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn ich 20 Millimol im Ohrläppchen habe, kann ich mir überlegen, dass ich im Muskel selber wahrscheinlich eher 25 oder 30 Millimol habe. Und das ist auch genau das, was passiert. Also das ist so das, wo man davon spricht, dass so bis zu 30 Millimol wahrscheinlich der Muskel intrazellulär auch vorweisen kann. So. Mit diesem Laktatmolekül ausgeschwemmt in das Blut, wird auch ein Wasserstoffion. Also das wird nicht Hand in Hand produziert, aber das Laktatmolekül nimmt das quasi mit. So, nimmt das Wasserstoffion bei der Hand und ja, trägt das überall da mit hin, wo das Laktatmolekül auch hinkommt. So, und dieses Wasserstoffion oder diese Wasserstoffionen, ist natürlich eine Mehrzahl, ist klar, sorgt dann halt für eine Verschiebung des pH-Werts, den wir wissen ja, der liegt normalerweise so im Bereich von 7, so knapp, ne? Der verschiebt sich dann nach unten, also hin zu saurerem Zustand. Auch nicht dramatisch, nicht, dass man denkt, dass das jetzt bis 4 oder 3 geht, sondern das ist dann so ein Müh, ne? Also vielleicht bis, und das ist jetzt wahrscheinlich schon eine klinische Studie, aber so, wenn das bis 6,5 geht, kannst du ja schon relativ sicher sein, dass du da nicht mehr normal unterwegs bist jetzt gerade, wenn das irgendwo ernsthaft stattfindet. So. Und diese Verschiebung des pH-Werts, also vielleicht mal vorweg, ich nehme die Illusion, dass H-Plus-Ionen zur Ermüdung beitragen, weil es gibt keine Studie, die ganz offensichtlich zeigt, dass H-Plus-Ionen für einen ganz bestimmten Teil der Ermüdung verantwortlich sind, erstmal.
Okay, gut.
So, aber klar ist, irgendwas muss es damit zu tun haben. Und da, also muss man halt ganz klar so sagen, ist im Moment aktuell noch eine Lücke im Kenntnis, im Wissensstand einfach. Also man kann nicht genau sagen, dass zum Beispiel jetzt die Verbreitung von H-Plus-Ionen dazu führt, dass deine Reizleitung beim Rückenmark aufhört und du danach nichts mehr tust. So einfach funktioniert es halt nicht. Wovon man aber aktuell ausgeht, ist, dass diese Verschiebung des pH-Werts wahrscheinlich auch einen Anteil an peripherer Ermüdung hat, aber wahrscheinlich auch ganz viel Anteil an zentraler Ermüdung hat, womit wir wieder so bei diesen beiden Überfaktoren sind. Also zum Beispiel, diese Verschiebung des pH-Werts auch ganz viel dazu beitragen kann, dass möglicherweise unser Gehirn sagt, so hier, pass mal auf, ne? Ist ja alles schön und gut mit der Reizleitung, aber ich habe hier gerade ein ganz anderes Problem. Ich werde jetzt erstmal keinen Reiz in die Muskulatur weitergeben, weil das scheint ja gerade irgendwie dazu eher zu führen, dass sich mein pH-Wert verschiebt. Und das ist natürlich generell eine Sache, die dein zentrales Organ, was nun mal für deine grundsätzliche Regulierung deines Alltags verantwortlich ist, nicht unbedingt haben will. Ja, ist klar.
Ah, okay.
So, und wo der Hebel aber angesetzt wird, ne? Also klar ist, Laktat ist es nicht. Klar ist auch, Laktat bringt diese Wasserstoffionen mit sich. Klar ist auch, die sorgen für eine Verschiebung des pH-Haushalts. Klar ist aber, oder sagen wir mal so, unklar ist aber aktuell, wo zum Beispiel diese Wasserstoffionen als solches irgendwie ganz direkt zur Ermüdung beitragen. Also so klar ist da der Stand noch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verschiebung des pH-Haushalts eine Auswirkung auf die zentrale Ermüdung als auch die periphere haben, ist auf jeden Fall relativ groß. So, von daher.
Einen hätte ich noch.
Bitte.
Jetzt wird es ganz gewagt. Heute ist gewagte Frage und wissenschaftliche Antwort. Könnte es sein, dass bei der Kontraktion von schnellen Muskelfasern im Vergleich zu langsam zuckenden Muskelfasern mehr Wärme entsteht? Oder respektive, dass bei einem, also noch weiter, bei einem höheren Anstieg des Laktatspiegels im Endeffekt einfach mehr Wärme im Muskel vorhanden ist. Also man sagt ja immer so, Wärme ist ein Faktor, also nicht nur der externe Einfluss der Wärme, sondern auch, wenn im Endeffekt diese Körperkerntemperatur steigt, die natürlich auch steigen kann durch den externen Einfluss, aber natürlich die ja auch steigt aufgrund von Arbeit. Ja, also die Körperkerntemperatur ist ja wenn wir 400 Watt fahren eine Stunde, wird die ja höher sein, als wenn wir nur 150 Watt fahren. So. Könnte das eine Rolle spielen, beispielsweise, dass mir dann die Muskelfasern irgendwie schneller kaputt gehen, also ich zum Beispiel schneller in einem katabolen Zustand bin?
Also wo du natürlich völlig recht mit hast, ist, dass die Temperatur eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist ja Alltagssituation, Fieber. Als aber auch wegen mir irgendeine Form von Ermüdung, wenn ich jetzt unter Hitzebedingungen oder sowas Sport treibe am Ende des Tages auch. Und auch für diese Art der Ermüdung gelten natürlich so kritische Grenzen wie zum Beispiel 40 Grad, um mal eine Zahl zu sagen. Und diese 40 Grad oder halt auch sowas wie, also richtig kritisch wird es ja dann so Richtung 41 Grad. Also man spricht ja dann bei 40,8 Grad von so einer klassischen Hyperthermie. Ne? Also Hyper immer im Sinne von über die Thermie, die ich haben wollen würde, um normal leben zu können. Und diese Hitze führt ja am Ende dazu, dass da gewisse Proteinstrukturen zerstört werden, die dann unter anderem, neben vielen anderen wichtigen Dingen, die Muskelkontraktion nicht mehr möglich machen. So, von daher willst du ja generell schon mal Hitze vermeiden. Wenn man sich jetzt überlegt, wo Hitze eigentlich herkommt, also unter normalen Bedingungen vielleicht auch, das ist ja das, was du meinst. Du meinst ja jetzt nicht Katar-Rundfahrt und wer ermüdet schneller als der andere, weil die bei 50 Grad und Sandsturm unterwegs sind.
Nee.
Und wenn man sich überlegt, wo Hitze herkommt, dann oder erhöhte Körpertemperatur einhergeht oder herkommt, dann muss man ja erstmal schon mal überlegen, also klar, wir haben irgendeine Kerntemperatur, die der Körper mit sich bringt. Was einen ganz entscheidenden Faktor mit sich bringt, ist der Blutfluss, weil der nun mal dazu beiträgt, auch für Kühlung in irgendeiner Form zu sorgen, also Transport von warmer Luft an. Jetzt bist du dann so bei Oberflächenstruktur zum Beispiel, ne? Also das Thema Haut und so weiter, was natürlich sehr viel kühlt. Also die Frage danach, wie viel du dann auch in die Nähe deiner Körperoberfläche bringst. Dann hast du natürlich die Aktivität, ist klar, also die muskuläre Arbeit, du hast es schon gesagt. Und das ist ja das, worauf du hinaus willst, wo ich aber nicht wüsste, ob jetzt. Also deine Frage ist ja, ob schnelle Muskelfasern und langsame Muskelfasern einen Unterschied haben in der Temperatur, die dadurch erzeugt wird, also aufgrund der Aktivität. Und also klar ist, würdest du nicht kühlen, logischerweise, ne? Dann steigt im Zuge von muskulärer Aktivität die Temperatur an und man kann auch relativ klar erfassen, wie die ansteigt. Aber ich hätte gerade keine Ahnung, ob es da eine Unterscheidung gibt zwischen schnellen und langsamen Muskelfasern. Nee, also weiß ich nicht.
Ich dachte nur, Kohlenhydratverbrennung läuft vielleicht thermisch bei einer anderen Temperatur ab als eine Fettverbrennung. Also jetzt oder
ja, bestimmt. Ja. Also alleine schon deswegen, weil natürlich eine Fettverbrennung mehr Arbeit mit sich bringt.
Okay, dann also wär's das Gegenteil von dem, was ich meine, ja? Ja.
Also genau, also ja. Nicht die. Aber ja, aber da, auf der anderen Seite musst du aber auch jetzt dazu sagen, dass zwar der Fettstoffwechsel als solcher erstmal mehr Arbeit erfordert, aber halt auch mehr Arbeit speziell der langsamen Muskelfasern und nicht wie beim Kohlenhydratverbrauch der schnellen Muskelfasern. Mhm. Also da hast du jetzt halt genau das Ding, ne? Das ist das, was ja beim Thema Ermüdung immer wieder durchkommt, dass man immer, es gibt immer so und so, ne? Also es gibt jetzt selten irgendwie so eine ganz klare Ansage von mir hier heute. Aber vom Prinzip her muss man sagen, vielleicht um das nochmal aufzurollen, also die Verstoffwechslung von Fettsäuren, also körpereigenen im Speziellen natürlich, passiert ja zu allergrößten Teilen in der arbeitenden Muskulatur und da in den langsamen Muskelfasern, weil das sind die, die unter Zuhilfenahme von Sauerstoff dann am Ende auch ATP resynthetisieren aus diesen Fettsäuren. Und dieser Prozess ist aber relativ aufwendig, also kann man sich ja relativ vereinfacht vorstellen, ne? Ob ich jetzt aus einem Stück Kinderschokoriegel oder noch viel besser aus dem schon vorher irgendwann mal aufgenommenen Kinderschokoriegel, den ich schon in Muskelglykogen umgewandelt habe und damit er sich fast in Reinstform befindet, ne? Für die anaerobe Glykolyse. Das ist natürlich, da ist natürlich aufwendiger aus dem eingelagerten Stück Fett, was schon dreimal umgebaut ist, irgendwie auch diesen Wiederumbau zu machen, um dann am Ende da Glykogen raus oder ATP am Ende des Tages, muss man richtigerweise sagen, zu resynthetisieren. Ne? Also Glykogen ist nicht ganz richtig.
Ich dachte immer, Kinderriegel wäre ein Stück Milch.
Ja, genau. So wie Mezzomixen Saft ist, genau. Denke ich. Ungefähr so. Nee, so, okay. Hast du noch so eine wilde Theorie?
Nee, ich finde das mal
mit der Temperatur, wie gesagt, da muss man sich natürlich auf jeden Fall überlegen, also das zeigt ja auch einfach, wie wichtig Kühlung als solche ist, ne? Oder wie man das bedenken muss, wenn man Sport unter Hitzebedingungen macht. Oder auch, vor allen Dingen, es geht ja nicht nur um Hitze, also jetzt driften wir ein bisschen ab, da können wir irgendwann mal gerne, schreib's auf die Liste, einen anderen Podcast zu machen, aber so Umgebungsbedingung in Bezug auf Hitze, da ist ja nicht die Temperatur als solche alles entscheidend, sondern zum Beispiel auch die Luftfeuchtigkeit entscheidend, weil sich da immer die Frage stellt, wie gut kann ich denn eigentlich den Austausch betreiben? Also Austausch im Sinne von, ich nehme die Wärme, die erzeugte, von meinem Muskel weg, bringe die über den Blutfluss möglichst nah an die Körperoberfläche und da kann ich dann im Zuge von Haut und so diesen Austausch betreiben, weil ich da irgendeine Form von Schweißproduktion und so weiter, dementsprechend da Konvektion und so weiter habe und da dann, ne, die etwas kühlere, das kühlere Blut dann wieder zum Muskel hintransportiert, so vereinfacht jetzt, ne? Und da ist halt, wie gesagt, nicht nur eine reine Temperaturfrage, sondern halt auch ganz viel eine Frage von Luftfeuchtigkeit, weil Luftfeuchtigkeit, man kennt das ja so, wenn sich da so ein Film auf die Haut legt und die Möglichkeit des Schwitzens ein Stück weit genommen wird, dann ist das natürlich auch da für die Thermoregulation sehr schlecht. So. Deswegen haben wir beim Thema Rollentraining gehabt und sowas halt. Also da ist es nicht vergleichbar, weil da ist nicht die Luftfeuchtigkeit das Problem, sondern da ist eher das Problem der mangelnde Fahrtwind, der halt den Schweiß auf der Haut halt entsprechend kühlt, um, dafür schwitzen wir ja, um da die Temperatur dadurch zu senken am Ende. Ja, um da halt einfach dann die Kühlung zu betreiben, ne? Deswegen Temperatur extrem wichtig. Inwieweit das jetzt einen Einfluss zur Ermüdung hat in Differenzierung von, Alter, du stellst Fragen, in Differenzierung von langsam und schnellen Muskelfasern, weiß ich jetzt nicht.
Nein, guck ich nach. Wenn du mir sowas erzählst, versuche ich halt, dem auf den Grund zu kommen, auch ohne jahrelanges Studium. Jetzt hätte ich aber doch noch eine Frage. Ich glaube, du hattest vorher einmal angesprochen, wir zerstören ja auch, ohne dass wir einen Muskelkater bekommen, Muskelfasern oder beziehungsweise kleinste Muskelfasern beim Training. Das heißt also, wir haben ja immer im Training, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einen katabolen Zustand und nach dem Training im Endeffekt im Idealfall einen anabolen Zustand. Ja, ist das richtig?
Ja.
Oder muss nicht jedes Training katabol sein?
Nee, sicherlich nicht. Gut. Aber also, was du schon willst, ist natürlich eine gewisse Aktivität deiner, vor allen Dingen deiner Proteinsynthese. Also die Proteinsynthese ist ja das, was dafür sorgt, dass gewisse Prozesse, also auch wegen mir zerstörte Muskelfasern, wiederhergestellt werden und im Idealfall besser funktionieren als vorher. Ob sie jetzt wiederhergestellt sind oder ob sie heile geblieben sind und einfach nur besser funktionieren sollen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber was du ja möchtest, ist, dass diese Proteinsynthese aktiviert wird. So, und damit die aktiviert wird, braucht es eine gewisse Aktivierung bestimmter Hormone zum Beispiel. Und das, was du beschrieben hast gerade, also den anabolen Zustand, der ergibt sich ja dadurch, dass eine vermehrte Menge Testosteron zum Beispiel vorzufinden ist, ein anaboles Steroid, welches dazu führt, dass diese Proteinsynthese angekurbelt wird. So. Und jetzt ist aber die Frage, also das ist ja auch nicht die einzige Anpassung, die du hervorrufen willst. Also diese Proteinsynthese als solche, muss man sich ja so vorstellen, wenn ich jetzt davon spreche, dass die besser funktioniert, ist ja immer die Frage, was ist denn damit gemeint? Also ist damit gemeint, du kannst ja auch eine Anpassungsform haben in Form von Reizweiterleitung, neuronale Ansteuerung, ist jetzt vielleicht ein bisschen klarer geworden, ne? Dass du versuchst, dass die Erregung deiner Kontraktion besser funktioniert. Du kannst aber auch eine Anpassung haben wollen, indem du zum Beispiel die Funktionsweise deiner Mitochondrien verbesserst, was natürlich gerade im Ausdauersport ein Riesenthema ist. Und ich sag mal, für die Anpassung deiner Mitochondrien ist ja Testosteron auch wichtig, aber da haben wir noch so ein paar andere Hormone, die da vielleicht auch ein Stück weit wichtiger sind, wenn es darum geht, diese mitochondriale Biogenese, so nennt man es, in Gang zu bringen.
Das heißt also, wenn ich meine Mitochondrien tunen will, also ich will mehr haben und dass die ich habe, besser arbeiten, dann strebe ich im Endeffekt keinen katabolen Zustand an. Nee, weil dann würde ich ja was zerstören, also genau, was ich eigentlich voll unbedingt haben will. Okay,
gut. Voll, absolut. Nein. Wobei man auch da sagen muss, also vielleicht kleine Einschränkung zum Thema Training. Es gibt natürlich, also jetzt ist kataboler Zustand halt schon ein hartes Wort, weil kataboler Zustand, ne, du erinnerst dich an Paris-Brest-Paris und die Testosteronspiegel, die alle im Keller sind nach der Belastung, auch völlig ohne Abhängigkeit von der Energiebilanz. Das ist natürlich erstmal kein Zustand, den du so im Training haben willst, weil da passiert jetzt, also der Körper, ich erkläre es jetzt vereinfacht, aber der hat halt gerade anderes im Sinn, als für irgendeine Anpassung zu sorgen, sondern der schaltet ja auch in irgendeinen Überlebensmodus. Und so in der Art kann man sich ja den katabolen Zustand auch vorstellen. Also das ist ja schon irgendwas, was auch einen, sagen wir mal, relativ großen Impact braucht. Und damit meine ich jetzt nicht einen mechanischen Impact wie beim Laufen, ne? Auftreten des Fußes, Bremsphase, muss Myofibrillen reißen, sondern einen relativ großen energetischen Impact oder vielleicht auch metabolischen Impact und so weiter, als dass dieser katabole Zustand sich herstellt. Also das ist eigentlich was du nicht haben willst. Nichtsdestotrotz kann man aber ja schon sagen, dass auch gewisse Anpassungsprozesse der Mitochondrien gegebenenfalls besser laufen, wenn ich zumindest auf die Energiebereitstellung im Vorhinein achte. Also ich will dann nicht, weiß Gott, was für Energiedefizite erzeugen, aber ich kann natürlich schon oder habe vielleicht auch Unterschiede in der Anpassung nicht nur vielleicht, sondern auch garantiert Unterschiede in der Anpassung, wenn es darum geht, ob ich jetzt vorher Kohlenhydrate gegessen habe, ja oder nein. So, weil halt einfach da die Reizleitung eine andere ist. Wir können gerne auch so ein Thema, was wir immer schon mal besprechen wollten, was du jetzt auch hier locker beim Thema Ermüdung machen könntest, weil wir besprechen jetzt gerade mit Laktat und Ablusionen und ein bisschen Calciumkanälen eigentlich nur das Metabolische. Wir könnten auch locker noch über oxidativen Stress und so weiter sprechen und die ganze Bedeutung. Das machen wir nicht mehr heute, sonst verlieren wir die Leute. Aber wenn wir sie nicht eh schon verloren haben, Grüße an euch da draußen. Hallo, wach bleiben. So, auch mal kurz 2 Minuten dann auch mal geben. Auch mal einmal absetzen und mal einen Kaffee holen. Haben wir doch alles jetzt gelernt. Nee, und dann oxidativer Stress zum Beispiel auch, ne? Und wie gesagt, es gibt ja gewisse hormonelle Reize, die sich verändern in Abhängigkeit deiner Energiebereitstellung. Also das Klassische, was du ja auch kennst hier, train low und schlaf mal ohne Kohlenhydrate gegessen zu haben und beweg dich mal nächsten Morgen und so. Können wir gerne mal über die PGC1-Alphas und HIFs und wie sie alle heißen, also so all diese Faktoren sprechen, die halt wichtig sind, wenn es um mitochondriale Anpassung geht. Und deswegen kann man jetzt schon sagen, also wie gesagt, ich würde das nicht verlinken mit dem katabolen Zustand, aber es heißt jetzt auch nicht, dass man sich immer in einem anabolen Zustand befinden muss, um halt eine entsprechende Anpassung zu haben. Die Frage ist auch immer, was du anpassen willst, ne? Also ist das jetzt, sagt der Kraftsportler, ich möchte meine Maximalkraft erhöhen, ich möchte Hypertrophie betreiben, ich möchte meine neuronale intramuskuläre Koordination verbessern, oder sagt der Ausdauersportler, ich möchte eine höhere Schwellenleistung haben. Oder noch differenzierter, sagt der Ausdauersportler, ich möchte eine höhere Schwellenleistung haben, weil ich meine glykolytische Rate verringere und meinen oxidativen Stoffwechsel verbessere. So, dann habe ich automatisch eine höhere Schwellenleistung. Und das alleine sind aber ja schon 2 sehr unterschiedliche Formen des Reizes, der gesetzt werden muss, um diese Anpassung herbeizuführen.
Okay.
Ist ein bisschen komplex, das Thema Training. Nee, ist nicht einfach mit HIIT getan. Nee, musst du nicht meinen, nur weil du mal wieder irgend so eine Fit-for-Fun-Story gelesen hast, dass du hier jetzt ein bisschen HIIT machst und dann läuft das alles. So
Fit-for-Fun wird ja jetzt Fokus beigelegt, gell? Nur das mal am Rande. Ich möchte jetzt hier mal sagen, dass ich der allererste Fit-for-Fun-Volontär war im Jahre 1994 und dass dieses Magazin es jetzt geschafft hat, dass es dem Fokus beigelegt wird. Da muss ich selbst.
Beigelegt heißt, das eine legt man in das andere, aber haben die das aufgekauft? Gehören die schon dazu?
Nee, das ist schon derselbe Verlag, aber das heißt, es ist kein eigenständiges Magazin oder soll kein eigenständiges Magazin mehr sein. So habe ich das jedenfalls bei einem Mediendienst gelesen, was ich sehr traurig finde.
Und, weil?
Ja, ich würde.
Ach so, weil das jetzt nicht mehr eigenständig ist, weil das jetzt quasi hier so ein, wie Apotheken-Rundschau, man legt es einfach nur dabei, wenn die Sonntagszeitung kommt.
Wobei die Apotheken-Umschau natürlich eine horrende Auflage hat und ich froh wäre, wenn die Artikel von uns beiden drucken würden, weil dann hätten wir, wären wir wirklich Millionen, dann wären wir Millionen
schwer. Ach so, ich dachte Millionen schwer. Nee, das ist ein Riesenunterschied, ne? Ob man Millionen Autor ist oder Millionen schwer. Das klappt gar nicht so gut, ne? Da gibt es keinen direkten Zusammenhang, oder?
In Milligramm oder in Nanogramm sind wir nicht auch millionenschwer.
Weil ich hatte ja auch jetzt so gehofft, dass hier so der Anstieg der Spotify-Hörer sich, aber das spiegelt sich auch nicht auf dem Konto sofort wieder. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Nee,
auf dem Konto von Spotify, glaube ich.
Ich hatte gedacht, das wird in Bitcoins ausgezahlt, quasi die Hörerschaft. Aber okay, ist gar nicht
lass
so,
lass uns
ne?
noch einmal zu dieser Ermüdung zurückkehren.
So, bitte.
Also ist es richtig, wenn ich das nächste Mal, wenn ich am Stammtisch sitze oder in irgendeinem Clubhouse-Talk zugeschaltet werde oder ihn selber initiiere, wenn ich dann einfach behaupte, schnell zuckende und langsam zuckende Muskelfasern ermüden unterschiedlich?
Ja, das schnell? Ist absolut richtig. Schnelle, das ist also sozusagen schnell, langsame, langsam. Kann man gut, sich ganz einfach
das ist ja
merken.
Eine sensationelle Take-Home-Message.
Ja, Verkürzungsgeschwindigkeit deutlich geringer bei den langsamen, deswegen aber auch weniger ATP-Verbrauch zum Beispiel und deswegen spätere Ermüdung. Deswegen jetzt eine ganz sind das auch die langsamen Ausdauernden und nicht die schnellen, kurzfristig Zuckenden. Wie würde man das nennen? Weiß ich nicht, egal.
Jetzt gibt es ja das Phänomen des Muskelkrampfs. Ich weiß, wir gehen jetzt ein bisschen weg von Ermüdung. Oder ist Muskelkrampf in dem Sinne, wird der auch bei dir in dieser Fatigue-Geschichte, also in dieser sportwissenschaftlichen Fatigue-Geschichte, so wie du sie jetzt aufgeführt hast, ist der Muskelkrampf, kann der da ein Thema sein oder ist der wieder zu sehr außerhalb des Muskels, dass man sagt, nee, der ist bei der Ermüdung, bei dieser Art der Ermüdung nicht gemeint?
Das ist eine gute Frage. Und bevor ich was Halbgares sage, finde ich das nochmal raus und schreibe mir das auf und liefere das beim nächsten Mal nach.
Okay.
Aber trotzdem schon mal ein kleiner Ansatzversuch. du hast ja, wie eben ganz am Anfang habe ich das, glaube ich, mal gesagt, ne? Es gibt quasi Kontraktion und auch aber die Fähigkeit, die vorhanden sein muss, wieder locker zu lassen. Also nicht eine Dauerreizleitung zu haben. Und ich würde
also willentliche und unwillentliche Kontraktion.
Ja, völlig richtig, ne? Auch da wird es ja so sein, dass bei dem Krampf das eine Sache ist, die du nicht mehr steuerst. Das ist völlig klar. Die Frage ist jetzt, was gerät da außer Kontrolle, wenn man so möchte. Und ohne es jetzt, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde vorsichtig behaupten, also Aktin- und Myosin-Filamente sind nicht die machen nichts, wenn nicht irgendeiner will, dass sie was machen. Also von daher sind wir dann eigentlich eher so bei dem Thema Reizleitung und Co. Und ich könnte mir, also du hast halt auch sowas wie eine, muss man sich vorstellen, so eine Art Feuerungsrate. Also eine Feuerungsrate mit der Frage, wie schnell jetzt diese Reize weitergegeben werden. Und auch da gibt es Unterschiede, zum Beispiel in den unterschiedlichen Muskelfasertypen. Und diese Feuerungsrate, da würde ich glauben, dass das, also ich weiß es tatsächlich nicht, aber da würde ich glauben, dass die einen ganz entscheidenden Faktor hat bei dem Thema Krampf, als das dauerhaft gefeuert wird und halt eben nicht mehr abgesetzt wird, sondern das, wie gesagt, dauerhaft gemacht wird. Aber ich finde es also raus, ich liefere das mal nach, aber ist ein guter Punkt.
Ich habe mal was geschrieben darüber, also das ist ja auch wieder gesundes Halbwissen. Also das gibt irgendwie, glaube ich, ein Golgi-Sehnenorgan und es gibt sowas wie Muskelspindeln.
Ja, das ist klar, genau.
Und okay, gut, ja, nee, ja, für dich ist das ja alles klar. Aber,
Entschuldigung, ich wollte
jetzt... Einfach, also da gab es damals einen, ich glaube, Professor, ich weiß nicht, ob der damals in Köln war, der hat versucht, wie man mit Elektrostimulation im Endeffekt Krämpfe praktisch provozieren kann, um sie dann nachher im Wettkampf zu vermeiden. Also da gibt es ja diese unterschiedlichen Geschichten. Also ich kenne es von Fahrern aus der ehemaligen DDR, wenn die einen Krampf im Oberschenkel hatten, haben die sich einfach eine Nadel in den Oberschenkel reingeschossen, womit man früher die Rückennummern befestigt hat, damit es einen anderen Reiz gibt und dann ging der Krampf raus. Also überliefert. Dann gibt es ja diese Geschichte Gurkenwasser trinken beim Triathlon, weil das ja da auch zu einem anderen, also die einen sagen, es liegt an dem Salz im Gurkenwasser. Die anderen sagen, da passiert im Endeffekt bei uns, ich weiß nicht, ob es der Cortex ist oder wie auch immer, passiert ein anderer Reiz und deswegen geht der Krampf weg.
Also erstmal kann ich schon mal sagen, dass Gurkenwasser auf jeden Fall die Auswirkung hat, dass du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht mehr ernst genommen wirst, wenn du, nachdem du die sauren Gurken leer gegessen hast, das Glas aussüppelst. Das sei erstmal schon mal ganz deutlich erwähnt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber man muss auch sagen, so die Quote derer, die dann am Ende sagen, ach, schmeckt ja gar nicht so schlecht, ist auch gar nicht mal so gering. Ja? Also es ist grundsätzlich so, dass ich vorrangig dafür verachtet werde, wenn ich das tue, aber immer wieder erkläre, wie wichtig das jetzt gerade sportwissenschaftlich ist und dass man das hier locker abzapfen könnte. Und man würde den einen oder anderen Triathleten finden, der da zweistellige Eurobeträge für ausgeben würde für das Gurkenwasser. Okay. Und von daher, aber da hast du halt ganz viel, also das ist ja ganz viel Mineralstoff, ne? Also im Sinne von alles, was da, deswegen ist das ja die Gewürzgurke, also mit sauer und macht lustig und so weiter und so fort halt, ne? Und in dem Fall ja auch, dass das halt für den Mineralhaushalt ein ganz entscheidender Faktor ist. So, und jetzt bist du ja schon bei dem Punkt, also dieser, also vielleicht mal, um das mal deutlich zu sagen, aber das, was wir hier erzählen, ist gerade kein Scheiß, ne? Also Gewürzgurken oder Gurken. Wasser oder Gurkensaft, also Pickle Juice, kann man mal googeln, wird es garantiert auch schon Hersteller geben, die das in abgefüllter Form für viele Euros verkaufen. Im Zweifelsfall aber auch einfach eben die, was weiß ich, Spreewaldgurke kaufen und das Wasser hinterher da abfüllen und abzapfen. Und das ist ja einfach etwas sehr Nährhaltiges, sowohl die Gurke als auch das Wasser. Und
da ist sogar Zucker drin in dem Wasser, habe ich gesehen. Manche packen Glukose rein, andere Fruktose.
Das kann nicht viel sein. Ich esse immer viel Gewürzgurken, weil hat wenig Kalorien und egal, trauriges Thema. Es gibt einige Untersuchungen schon zum Thema Picklejuice. Das gleiche Spiel findet da aber natürlich auch statt. Also niemand wird dir sagen können, was da jetzt mit dem Picklejuice in der Muskulatur drin passiert, aber dass das am Ende des Tages aufgrund der Mineralstoffe, ganz vereinfacht gesagt jetzt, also Natrium, Kalium und Co., entscheidend sein kann, zum Beispiel für die Reizweiterleitung, also diese Natrium-Kalium-Kanäle und so weiter oder Natrium-Kalzium-Kanäle sind immens wichtig bei der Frage danach, wie dieser Reiz weitergegeben wird. Also wir reden da die ganze Zeit immer so beiläufig von, aber wenn die nicht funktionieren, wenn also dein Flüssigkeitshaushalt nicht stimmt, ne, wieder vereinfacht, oder dein Mineralstoffhaushalt nicht stimmt, dann hast du halt Mängel in der Reizweiterleitung. So, und deswegen ist halt Pickle Juice, also kann man gerne googeln und jeder wird wahrscheinlich die ein oder andere entweder populärwissenschaftliche oder wissenschaftliche Studie finden, wie sich Pickeljuice auf, keine Ahnung, die Zeitfahrleistung auswirkt oder was auch immer was. Und das kann schon funktionieren und das wird ganz viel Mineralstoffthema sein. Aber mit diesem Mineralstoffthema halt auch ein ganz klares Thema bei der Reizweiterleitung. Also, ne, wenn man so will, ist das jetzt auch, also ganz vereinfacht gesagt, hilft Gurkenwasser saufen vielleicht auch bei deiner neuromuskulären Ansteuerung.
Ja, einer von uns beiden hat mal einen Artikel drüber geschrieben, da steht folgender Satz: Rezeptoren im Mund- und Rachenraum übermitteln da wohl schnell die nötigen Informationen.
Das tun die ja
immer. Dieses Signal bzw. die damit verbundene Reizüberlagerung sorgt für die nötige neuromuskuläre Balance.
Ach, klasse.
Mhm. Sensationell.
Ja, das ist halt das einfach.
Es gab mal eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2009. Der schlampige Schreiber, der das geschrieben hat, hat natürlich vergessen, die Studie weiter auszuführen. So. Ja. Gut, also dann wissen wir auch, wer von Thema uns beiden es war.
Also einfach mal ausprobieren. Ja. Ne? Also wir müssen ja auch immer so ein bisschen hier nicht nur Take-Home-Messages im Sinne von Typ-1-Fasern ermüden langsamer als Typ-2-Fasern. Das ist ja alles schön und gut, aber ich finde, es sollte auch immer so eine kleine To-Do-Aufgabe für zu Hause geben. Und nach den 10.000 Kalorien am Tag würde ich jetzt einfach mal die Aufgabe geben wollen, einfach mal den Rest Gurkenwasser zu trinken. So, und am Ende hätte ich gerne Feedback, wie das so funktioniert hat. Und ja, wie gesagt, achtet drauf, dass ihr das heimlich macht, weil das kann jegliche Reputation im privaten Kreise auch irgendwie zerstören.
Wobei, wenn man es gleich in die Trinkflasche einfüllt, dann fällt es ja nicht so auf.
Das ist völlig richtig. Absolut. Da würde ich halt nur vorher diese ganzen restlichen Flocken und Senfkörner und so weiter da rausnehmen, die da drin sind. Die hängen gerne mal sonst in der Pulle. Ne? Einmal mal eben durchs Sieb laufen lassen, das lecker Gurkenwasser. Mm.
So. Nicht zu verwechseln mit Wurstwasser, was absolut kalorienfrei ist und auch nach wenig schmeckt.
Wurstwasser funktioniert dahingehend nicht so gut. Das kann man schon mal direkt sagen. Also es muss das Wasser aus der Gurke sein oder aus dem Gurkenglas sein. Es ist nicht möglich, das Wasser aus der Sauerländer dicken Bockwurst zu nehmen. Das klappt nicht.
Gut.
Hast du noch eine Frage zum Thema Ermüdung oder möchtest du deinen Blutzuckerspiegel mit Marmeladentoast nach oben bringen?
Nee, ich bin total begeistert, wie du dieses Thema Ermüdung rübergebracht hast. Jetzt ganz im Ernst, ich hatte wirklich schwere Bedenken, da etwas von zu verstehen und mir hat es schon wirklich geholfen.
Es ist auch, also um Gottes Willen, und ich will, stelle mich hier nicht hin als derjenige, der das verstanden hat, ne? Weil das ist halt wirklich, also da wirst du jetzt auch, weiß Gott, wie viele Experten zu fragen können, die dir dann jetzt sagen, pass mal auf, Gesmann, mit deinem Natrium-Calcium-Kanal hier, ne? So einfach ist das jetzt auch nicht, dass du das mal eben so salopp erklärst. Und das ist auch völlig richtig. Und da alleine sich, also was ich empfehlen kann, vielleicht, wer das mal nachlesen will, um einen Eindruck zu bekommen. Ich fand beim Thema Muscle Fatigue das Paper von Allen et al., ich hab's irgendwo liegen aus dem Jahre, müsste so, weiß nicht, 2013 oder so, heißt auch sowas wie Muscle Fatigue in Skeletal Muscle oder Fatigue in Skeletal Muscle, keine Ahnung. Also Allen und Westerblatt, ein ganz bekannter Wissenschaftler, wenn es um das Thema Ermüdung und allgemein auch ja, zelluläre Sportmedizin, molekulare Sportmedizin, ich sag's mal ganz übergreifend geht. Und da kriegt man mal so einen ungefähren Eindruck, worum es da geht. Und wir haben jetzt halt nichts besprochen, was noch irgendwie die Ermüdung inorganischer Phosphate und so weiter angeht. Und was passiert, wenn, wie auch das eine das andere bedingt. Und auch bei den ganzen Themen der, weiß ich nicht, von Kreatinkinase und Co., wenn es um ATP-Resynthese geht, Stunden bis Jahre wahrscheinlich kann man darüber reden. Unser Anspruch ist ja toi 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 nur, das immer so ein bisschen auch rüberzubringen für den gemeinen Radsportler und Triathleten da draußen oder Läufer da draußen oder auch Ruderer oder Schwimmer, egal. So, und deswegen hoffe ich, dass das so einen kleinen Überblick zu dem Thema Ermüdung gegeben hat und auch aufzeigen soll, wie komplex das eigentlich ist.
Ich würde mich jetzt dazu versteigen, selber eine Antwort zu geben auf meine Anfangsfrage. Mhm. Und zwar das Brummen der Beine. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jemand wie John Degenkolb nach Hause kommt nach einem Trainingstag und der fährt ja nicht nur Grundlage und ich durfte schon mal dabei sein, wie er trainiert und der macht also auch nach drei- oder vierstündigen Einheiten oder fünfstündigen Einheiten, wo er Intervalle fährt, fährt er dann zum Schluss auch nochmal Sprints, um einfach so ein bisschen, also sicher nicht jeden Tag, aber um einfach zu gucken, oder er hat es damals gemacht, um einfach zu gucken, okay, was kann ich im ermüdeten Zustand noch letztendlich noch leisten. Da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn man bei Paris-Roubaix dann halt auf die Radrennbahn kommt, dann hat man schon einiges hinter sich. Das heißt also, man wird nie mehr seine maximale ausgeruhte Sprintpower bringen können. Und ich könnte mir doch wirklich vorstellen, dieses Beinebrummen am Ende solch einer anstrengenden Trainingseinheit könnte vielleicht einer leichten Glykogenverarmung geschuldet sein, aber vielleicht auch einer tatsächlichen Verschiebung im, was weiß ich, H-Plus-Ionen. Spiegel.
Auch.
Also, dass man einfach sagt, das ist es. Und vielleicht dann eine generelle zentrale Ermüdung, dass man sagt, boah, okay, 6 Stunden oben sagt das Hirn so, das hast du jetzt gut gemacht, spiel mit den Kindern, ruh dich aus, iss was. Also, dass sowas zusammenfällt. Also, vielleicht gibt es ja irgendjemand, der uns jetzt schreibt und sagt, nee, es ist alles ganz anders, dann freuen wir uns drüber. Aber so wäre es für mich eine einigermaßen greifbare Erklärung. Du hast aber wie immer das letzte Wort.
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht dann jetzt machen wir es nochmal ganz praktisch, aber wenn man jetzt wollen würde, dass nach ein paar Intensitäten und Co. einer längeren Ausfahrt hinten raus die Sprintleistung noch passt, dann ist halt definitiv zum Beispiel Koffein ein Mittel, mit dem man da nachhelfen kann. Und jetzt will ich das Gurkenwasser nicht zu sehr feiern, aber auch beim Thema Reizweiterleitung, du hast eben von zentraler Ermüdung gesprochen, ich würde die Periphere mit reinnehmen, beim Thema Reizweiterleitung, Mineralhaushalt, Gurkenwasser, oder natürlich auch, was weiß ich, jede Form von Elektrolyte, um das tolle Wort einmal zu bedienen, ist das natürlich ganz entscheidend. Und da kann man natürlich schon dazu beitragen, dass man das Mögliche tut, um eben dafür gegebenenfalls zu sorgen, dass die Ermüdung nicht ganz so groß ist. Ob das dann am Ende immer funktioniert oder so, sei jetzt dahingestellt. Aber hey, es ist doch ganz einfach. Ich meine, wie wir Ermüdung rauszögern, wissen wir doch eigentlich zu ganz großen Teilen. Sonst würden wir weiterhin Bananen fressen und Wasser saufen beim Radfahren. So, das tun wir aber auch nicht, weil wir genau wissen, dass eine Kohlenhydratversorgung entscheidend ist, dass ein Fettstoffwechsel entscheidend ist, dass man gegebenenfalls bis hin zur Supplementation von Salztabletten oder Elektrolytgetränken und so weiter und so fort dafür sorgen kann, dass man am Ende auch ganz stumpf die Kontraktion aufrechterhält. So. Und natürlich würde das nicht funktionieren, wenn wir eine Glykogenverarmung vorliegen hätten. So. Und deswegen muss man ja sagen, also so komplex und kompliziert, wie das Thema klingt, aber wir machen ja schon immens viel wichtig. Nichtsdestotrotz ist ja das, was auch weiterhin manchmal einfach schwieriger zu begründen ist. Zum Beispiel diese Kleinigkeiten im Sinne von, was führt denn jetzt dazu, dass ich trotz optimaler Kohlenhydratversorgung oder trotz, weiß ich nicht, was auch immer was, eben halt die Sprintleistung hinten raus nicht stimmt. Oder ich beim Marathon doch bei Kilometer 40 den Krampf kriege und so weiter. Und das sind ja dann schon noch so diese spannenden Fragen, die man auch, wo man ganz klar sagen muss, auch nicht vollumfänglich ganz präzise beantworten kann. Also man kann das ist ja immer das große Ziel auch, das muss das Ziel ja des Coaches oder des Sportwissenschaftlers sein. Ich meine, wenn du einen Athleten hast, dem das immer passiert, dann musst du das natürlich begründen. Und jetzt kann man sich halt auch ungefähr überlegen, wie komplex halt die Fragestellung dazu ist. Also selbst wenn wir Umgebungsbedingungen außen vor lassen, Intensität gerade mal vernachlässigen, dann sind wir halt bei der Energieversorgung sowohl auf Mikro- als auch auf Makronährstoffebene, ne? Also Kohlenhydrate, wegen mir auch Fette, bis hin zu Proteine sowieso, natürlich ist klar, aber die tragen zur Energieversorgung nicht so viel bei, aber auch wegen mir bei Ketonkörpern und Co., so nach dem Motto, als aber auch auf Mikronährstoffebene, ne? Also die angesprochenen, also gerade auch Salz und Co. Und gilt es ja irgendwie dann zu versuchen herauszufinden, und da gibt es natürlich diese riesen Spannbreite, und das wird ja wahrscheinlich heute deutlich, dass du auf der einen Seite die sportpraktische Sicht hast, also mir brummen die Beine, und auf der anderen Seite hast du Allen et al. Mit einem Review dazu, wie man angefangen hat, Froschmuskeln zu sezieren, zu perfundieren und dann dafür zu sorgen, dass die möglichst oft nacheinander bei voller Kontraktionsfähigkeit zusammenzucken. So. Und dann einfach schauen, was passiert, wenn wir die in eine Badewanne voll Koffein legen. Und irgendwo dazwischen liegt's ja. Und das ist ja eigentlich immer die hohe, also was heißt die hohe Kunst? Ich will das jetzt nicht so hochtrabend sagen, aber das ist ja eigentlich immer so das, worauf es ankommt, da irgendwie aus allem das rauszuziehen. Und toi, 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 das ist jetzt das Schlusswort, aber wir hoffen ja, dass wir so ein bisschen mit dem Podcast dazu beitragen können, vielleicht so ein kleines bisschen aus beiden Welten zu vereinen. Also zum einen der Praxis, aber auch ein kleines bisschen dem wissenschaftlichen Hintergrund, wohl wissend, dass wir bei beiden Dingen, so übergewichtig, wie wir hier am Mikro sitzen, keine Ahnung haben eigentlich, aber wir versuchen es mal ein bisschen.
Aber immerhin, sensationelle Take-Home-Message, Clubhouse-Talk. Was hat der Frosch mit der Trainingswissenschaft zu tun?
Bist du vom Clubhouse bezahlt oder so?
Eigentlich? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, ich höre da nur ab und zu rein.
Ich habe das Gefühl, dass du hier Spotify fremd zu gehen versuchst.
Nee, überhaupt gar nicht.
Ja, okay.
Ich versuche ja sogar selber unseren Podcast anzuteasern.
Okay, dann ist
aber
gut.
Bei der Gelegenheit, apropos anteasern, wir wollen in einer der nächsten Folgen ja das Q&A machen. Bei der Gelegenheit, bitte sendet eure Fragen und Anregungen an folgende Adresse.
Ja, an junkmiles@highsize.de. Und völlig richtig. Also wir machen das irgendwann in den nächsten Tagen. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Aber dieser Podcast hier erscheint ja passenderweise am 25. Februar. Wir haben den gleichen Aufruf schon am 18. Februar gestartet. Wir werden die Fragen bis dahin sammeln. Schickt die gerne auf allen Kanälen. Ihr könnt das an junkmiles@highsize.de machen. Ihr könnt das aber gerne auch zum Beispiel als PN bei Instagram zum Highsize-Account machen. Also solltet ihr Highsize noch nicht auf Instagram folgen, dann allerspätestens jetzt. Und auch da kann man gerne eine Nachricht hinschicken, die kommt sogar tatsächlich bei mir an für gewöhnlich. Und dann werde ich mir mit Daniel die Fragen daraus picken, die uns gefallen, die wir gerne beantworten wollen. Nee, und versuchen das bestmöglich dann hinzukriegen für euch. Genau. Passt.
Super, Stunde 30. Läuft doch.
Ja, aber wenn wir jetzt abbrechen, wir hatten eben Vorgeplänkel. Also jetzt aufhören, dann ist es unter einer Stunde 30. Daniel, alles Gute. Ja. Ne? Tschüss auch an alle da draußen. Ciao.
Tschüss, bleibt gesund.
Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.